Welcome to 1980. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Antenne Baldrian. Da ist der Dominik.
Und da ist der Claudio.
So, wie ihr schon gehört habt, ist heute etwas Spezielles los. Und zwar machen wir unsere erste lang angekündigte 1918-Folge. Immer Ende Monat gibt es dieses Jahr eine historische Folge, wo wir ein bisschen anschauen wollen, was so vor 100 Jahren auf der Welt und auch in der Schweiz los war. Jetzt machen wir den Start mit den USA. Aber bevor wir da direkt ins Thema eingehen, Claudio, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Welt damals ausgesehen hat?
Genau, wir wollen noch kurz einen Abriss machen, wie kommen wir überhaupt in das Jahr 1918. Aber wie gesagt, wir finden dann respektive den Dominik Vater an mit Amerika, die Rolle von Amerika, 1918, Erster Weltkrieg und so weiter. Aber um einmal so ein bisschen in das Thema reinzukommen, wenn wir das erste Mal schauen, was ist überhaupt passiert in dem Ersten Weltkrieg und vor allem auch, wie ist es zu dem gekommen, wie hätte das überhaupt passieren können oder was könnte da so ein bisschen Beweggründe gewesen sein. Und um das herauszufinden, gehen wir zu einer Person zurück und das wäre...
Was? Was? Ich weiß nicht, was du meinst.
Zum Napoleon.
So weit zurück.
Es geht weit zurück. Nein, das gibt einfach einen kurzen Abriss. Aber um das Ganze eigentlich auch ein bisschen zu verstehen, sollte man eigentlich so ein bisschen ins 19. Jahrhundert anschauen. Und, oder wir reden auch vom langen 19. Jahrhundert.
Ist das länger gewesen als andere, oder was?
Also das 19. Jahrhundert an und für sich hat ja schon einfach 1801 angefangen. Aber wir reden noch häufig vom langen 19. Jahrhundert, wo von 1789, also von der Französischen Revolution, bis 1914 geht, also bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich. Um einmal so ein bisschen das 19. Jahrhundert irgendwie in einen Kontext zu bringen, muss man sicher mal verstehen, dass das eigentlich ein Jahrhundert gewesen ist, wo sich sehr viel verändert hat. Nicht nur technologisch, sondern auch was Staaten anbelangt, was eigentlich, also zum Beispiel, man könnte eigentlich gerade einsteigen mit dem ersten grossen Begriff Nationalstaat. Das ist eigentlich auch in der Französischen Revolution das erste Mal so ein bisschen als Idee überhaupt aufgegriffen worden. Es ist zwar, also die Französische Revolution wird vielfach so ein bisschen als die erste demokratische Bewegung angeschaut. Eine wirkliche Demokratie hat das eigentlich dort nicht gegeben, aber es ist einfach wegen dem eigentlich so eine historische Zäsur, weil dort wirklich eigentlich mal so der Nationalismus, Nationalstaat, der Bürgerstaat mal als Idee sich bemerkbar gemacht hat, auch der ganze Liberalismus als Begriff mal aufgekommen ist. Dort ist dann eigentlich der Napoleon aus dem Ganzen rausgekommen. Also wir machen jetzt eigentlich schon wieder einen grossen Schritt nach vorne. Wir gehen einen kleinen grossen Schritt vorwärts, wo dann eigentlich auch ganz Europa, also sozusagen die Idee auf ganz Europa ausgedehnt hat mit seinen napoleonischen Kriegen.
Also er hat es eigentlich in allen aufgezwungen, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich.
Eine blutige Angelegenheit gewesen.
Es ist nicht einfach diplomatisch zu und her gegangen. Und dann, was natürlich auch ein ganz grosser Schritt war im 19. Jahrhundert, ist wirklich auch die Geschwindigkeit, wie einfach Technologie sich entwickelt hat. Es ist eigentlich das Jahrhundert von der Industrialisierung. Man hat da ganz neue Formen von Manufaktur in dem Sinne aufgezogen. Hat auch damit zu tun gehabt, mit vielen Erfindungen, wie zum Beispiel Dampfmaschinen. Wir haben das Luftschiff erfunden, wir haben auch Technologie grosse Fortschritte gemacht in der Telekommunikation, Telefon, Telegraph. Wir hätten können grosse Kohle, also Kohle ist in dem Sinn als Energieträger sehr wichtig geworden. In Verbindung mit Dampfmaschinen ist eigentlich auch dann die Schwerindustrie ein grosses Thema geworden. Wir können Stahl in dem Sinn verarbeiten. Wir haben Eisenbahnen angefangen zu bauen. Es war ein Jahrhundert, wo einfach in einem sehr grossen Tempo Tempo sich Sachen entwickelt haben, die eigentlich, ja, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu heutzutage reden wir ja auch sehr häufig darüber, wie schnell sich die Welt entwickelt. Ich glaube, das hat ein Mensch im 19. Jahrhundert, glaube ich, noch einiges härter erfahren in dem Sinn. Dann eben, das Bürgertum ist aufgekommen. Wir haben eigentlich so ein bisschen von dieser Ständegesellschaft im grössten Sinn weggekommen und hat das eigentlich probiert, auch durch eine Bürgergesellschaft zu ersetzen. Mhm. Oder zumindest einfach die Konflikte sind in dem Sinn halt einfach ausgetragen worden.
Und auch Sozialbewegung, oder, mit dieser ganzen Industrialisierung?
Genau, ja. Also es hat eine Liberalisierung vom Berufszugang gegeben, auch der Begriff vom Proletariat, vom Arbeitervolk ist dann eigentlich aufgekommen, was es früher eigentlich nicht gegeben hat.
Das waren eigentlich Bauern gewesen,
früher. Das waren Bauern gewesen, und dann halt obendran hast du eigentlich den Adel gehabt. Das Bürgertum hat es nicht gegeben. Eben schon nur die Idee, dass eigentlich ein Volk einen Staat trägt und eigentlich auch Mitspracherecht hat, das war eigentlich etwas völlig Neues gewesen. Also ist in dem Sinne einfach schwierig, sich vorzustellen heutzutage, dass das eigentlich etwas völlig Neues gewesen ist. Auch eben der ganze Nationalismus, dass die Vorstellung, ja, sich so in einem Volksraum zu organisieren und dort dann eigentlich auch so eine neue Identifikation irgendwie müssen hinbringen in einem Nationalstaat. Das war eigentlich auch etwas völlig Neues gewesen. Vorher war man halt einfach untertan vom König oder Kaiser XY sozusagen. Dann auch die Kirche ist recht zurückgedrängt worden natürlich von dieser ganzen nationalstaatlichen Errungenschaft. Dort ist sicher auch eine Art Machtvakuum oder auch ein Identifikationsvakuum entstanden, wo man auch mit nationalstaatlichen Strukturen und sicher auch aber mit nationalstaatlicher Identifikation müssen füllen. Und das sind dann eigentlich alles gewisse Beweggründe, ja, wo man dann sicher auch noch sehen, wieso es dann überhaupt 1914 auch zu so einem Krieg kommt. Da das natürlich dann aber die Identifikation mit einem Staat oder auch mit einem Volk, das ist eigentlich auch so ein Begriff, der dort vermehrt aufkommt. Das ist eigentlich auch so ein bisschen in dem Sinne eine neue Idee. Also man hat eigentlich vorher ein deutsches Volk, hat es in dem Sinne auch noch nicht gegeben. Also so in der Idee, dass das jetzt in einem Sprachraum so, von so einem Volk redet. Auch die Wissenschaften haben natürlich auch grosse Vorsprünge gemacht, eben wie gesagt, viele Erfindungen. Auch in dem sind ganz neue Wissenschaften, wie zum Beispiel Naturwissenschaften sind aufgekommen oder sind auch ein bisschen professionalisiert worden. Das ist bis dahin eigentlich eher so ein bisschen ein Hobby gewesen für reiche Leute, die irgendwie so ein bisschen Pflanzen gesucht haben und weiss auch nicht was. Und das wird eigentlich jetzt ernster genommen. Auch so Ingenieurswissenschaften werden wichtiger. Viele technische Hochschulen werden gegründet im 19. Jahrhundert. Auch natürlich wieder in Verbindung mit der Industrialisierung, mit technischen Fortschritten und so weiter, wo dann natürlich auch bei Kriegsgeräten dann auch wieder zum Vorschein kommt. Zum einmal kurz die wichtigen die wichtigen Jahreszahlen irgendwie einzuordnen, gehen wir mal noch kurz durch das lange 19. Jahrhundert. Wie gesagt, wir fangen eigentlich an mit der Französischen Revolution 1789, einfach, dass wir die mal erwähnt haben. Eben, dort ist eigentlich mal so die Idee vom Nationalstaat, Demokratie, Bürgertum eigentlich auch entstanden. Dann machen wir eigentlich gerade mal eben den Schritt zum Napoleon. Wir gehen da eigentlich nicht gross ein, wie sich jetzt da die Französische Revolution im Detail vonstatten gegangen ist. Aber der Napoleon ist in dem Sinn eigentlich so wichtig für die europäische Geschichte, weil er halt wirklich eigentlich so ein Exportvehikel halt auch gewesen ist von all diesen Ideen. Also er hat eigentlich auch die Idee vom Nationalstaat und dem Bürgertum auf ganz Europa exportiert. Er hat auch in sehr vielen so Fürstentümer den sogenannten Code Civil eingeführt. Das ist eigentlich so zu vergleichen mit dem ZGB, also das Zivilgesetzbuch sozusagen, wo dann auch wirklich alle Bürger mit einbezieht. Das ist eigentlich, also das klingt jetzt zwar nicht riesig speziell, aber das war eigentlich damals etwas recht Revolutionäres gewesen, dass eigentlich du als Bürger dich auf ein Gesetzesbuch darfst berufen in irgendwelchen Streitfällen. Das war eigentlich in dem Sinne etwas Neues gewesen. Ja, Napoleon, der ist eigentlich bis zu seinem Russlandfeldzug eigentlich vordrungen. Mehr oder weniger hat er eigentlich ganz Europa eingenommen, kann man eigentlich sagen. Also bis auf Großbritannien, das ist eigentlich immer so ein kleines Gebilde abseits davon gewesen. Hat dann aber dort, bis im Russland-Feldzug, ist eigentlich mal der Niedergang gekommen. Stichwort ist da noch die Völkerschlacht bei Leipzig, wo Sieg über Napoleon gekommen ist. Da sind dann da die grossen Befreiungskriege gekommen, also eben in der, also wo die Völkerschlacht in Leipzig eigentlich auch noch ein grosses Ding ist. Auf jeden Fall ist das Ganze zurückgedrängt worden und endet dann 1815 im Wiener Kongress, wo eigentlich, dort ist so Stichwort Restauration, wir probierten eigentlich so die alten Fürstentümer und König und Kaiserreich probieren eigentlich Europa zu restaurieren, sprich wieder so ein bisschen zu der vor-napoleonischen Zeit, also die Struktur eigentlich wieder herzustellen. Es wird auch die Heilige Allianz gegründet, das ist eigentlich so ein Kaiserverbund, wo dann sich was beisteht, um eigentlich auch die alte Ordnung wieder beizubehalten. Der Deutsche Bund wird gegründet, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist eigentlich dann eigentlich so ein loser Zusammenschluss von diesen deutschen Fürstentümern, wo auch Preußen und Österreich Teil davon sind. Dann gehen wir eigentlich weiter, dass man kann sagen, dass das behalten sich eigentlich beide Strukturen bis etwa 1848. Das ist eigentlich so die grosse Revolutionszeit in Europa. Fährt wieder einmal in Frankreich an mit der Februarrevolution 1848. Und das geht dann eigentlich, schwappt das sehr schnell über zu den Staaten von dem Deutschen Bund, wo man dann von der Märzrevolution redet in Deutschland, auch 1848. Und auch in Ungarn, Österreich, auch in den italienischen Staaten gibt es Revolutionen. In Österreich endet das eigentlich so mit dem österreich-ungarischen Ausgleich. Ab der hat man dann auch vom Kaiserreich Österreich-Ungarn, wo eigentlich die Ungarn dort dann auch mehr Souveränität und Mitspracherecht eigentlich verlangt haben. Die Schweiz ist natürlich auch ein grosses Datum. Der Bundesstaat Schweiz wird eigentlich ausgerufen nach dem Sonderbundskrieg von 1847. Wieso das auch so schnell eben auch durch ganz Europa geschwappt ist, hat sicher auch wieder mal mit dem Napoleon zu tun, wo halt 30, 40 Jahre früher eigentlich überhaupt einmal die Ideen auch können einpflanzen konnte. Also das sind dann eigentlich schon so Konzepte gewesen, die halt in der Bevölkerung schon rum gewesen sind. Das ist jetzt nicht mehr etwas total Neues, sondern man ist da eigentlich wie schon eine Generation, kann man etwa sagen, sind die Ideen in dem Sinne eigentlich schon rum.
Ja, und es hat ja auch Leute gegeben, die seitdem politisch dafür gekämpft haben, oder? Mhm. Dass die Ideen da mal in Datum gesetzt werden. Und 1848 ist das eigentlich so ein bisschen gipfelt. Auch bei diesen Revolutionsbewegungen. Und die Schweiz ist eigentlich so ein bisschen das Beispiel, wo es funktioniert hat. Wenn auch noch ein bisschen mit anderen Vorzeichen, eben mit dem ganzen Sonderbund.
Also in anderen, eben in all diesen Ländern sind das eigentlich, also die Revolutionen, kann man jetzt sagen, sind jetzt eben noch nicht in dem Sinne von, oder nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt worden. Also das ist dann eigentlich auch wieder niedergeschlagen worden, all die Revolutionsbewegungen. Aber eben, man sieht eigentlich schon, dass das, also das, man hängt ja das natürlich auch immer an diesen Zahlen auf. Oder das sind halt einfach die Eruptionen, die man dann halt erlebt und in den Geschichtsbüchern liest. Aber eben, das sind meistens, oder das sind ja eigentlich immer eigentlich stetige Prozesse, die dann halt irgendwo einmal gipfeln, genau, wie du gesagt hast. Für alle Sozialisten ist 1848 natürlich auch noch etwas Wichtiges. Karl Marx und Friedrich Engels formulieren zusammen ihr kommunistisches Manifest, wo natürlich eine wichtige Schrift wird, auch für die zukünftigen Jahrzehnte. Die nehmen eigentlich in dem Sinn auch vieles schon mal vorweg. Auch schon nur eben die ganze Idee vom Proletariat, wo sich dann eigentlich auch vom Bürgertum wird trennen und so weiter. Dann gehen wir weiter in die nächsten zwei Jahrzehnte, so ein bisschen zwischen 1848 und 1871, wird dann die ganze europäische Geschichte wieder ein bisschen turbulenter. Wir haben hier verschiedenste Kriege zwischen den verschiedenen Mächten in Europa. Wir reden ja hier eigentlich auch häufig von der Pentarchie. Also, um das vielleicht auch mal noch kurz zu erwähnen, wir haben eigentlich so in diesem Europa häufig so ein mehr oder weniger stabiles Gleichgewicht von so ein bisschen von der Macht Russland, Preußen, Österreich, respektive Österreich-Ungarn, Frankreich und Großbritannien. Das sind eigentlich wirklich so die fünf grossen Player, die da mit verschiedensten Bündnissen, mit verschiedensten mehr oder weniger Vasallenstaaten und dann auch Kolonien sich gegenüberstehen. Kolonialismus ist natürlich auch noch ein grosser Ein grosses Thema, habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, das betrifft dann halt die Beziehungen auch noch stark. Also wir begegnen sich nicht nur in Europa, sondern auch, auch in Afrika und ganz anderen Ländern. Dann haben wir 1866, kommt es zum Deutschen Krieg, heisst der. Dort geht's, das ist eigentlich eine Auseinandersetzung, vor allem zwischen Preußen und Österreich. Mit ihren verbündeten deutschen Fürstentümern. Dort geht es eigentlich vor allem so ein bisschen um die Vormachtstellung im Deutschen Bund, wo dann Preußen eigentlich für sich entscheidet und dann auch im sogenannten Norddeutschen Bund endet. Dann 1870 und 1871 hat man den deutsch-französischen Krieg, wo auch wieder mit dem Sieg von Preußen und seinen Verbündeten endet. Dort, was eigentlich an dem deutsch-französischen Krieg vor allem interessant ist, ist, dass also Frankreich greift eigentlich den Norddeutschen Bund an, mit was sie nicht wirklich rechnet, ist, dass sich die eigentlich die süddeutschen Königreich und Fürstentümer eigentlich auf die Seite von dem Norddeutschen Bund schlönt und Frankreich auch schlönt. Und man kann eigentlich sagen, dass Frankreich dort auch sehr tüchtig mithilft, so eine Art die deutsche Einheit eigentlich auch ein bisschen zu begründen. Wir reden seit 1871 auch wirklich vom deutschen Kaiserreich, wo dann gegründet wird. Indem sich eben die süddeutschen Staaten zu dem Norddeutschen Bund als erstes Mal noch zum Deutschen Bund einigen. Später, dann, glaube ich, ein Jahr später, redet man dann wirklich vom Deutschen Kaiserreich, das ausgerufen wird, unter preußischer Vorherrschaft. Das ist eigentlich dann wirklich mehr oder weniger eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt, wo Preußen dann definitiv zu einem sehr starken Player in Europa wird. Eigentlich recht ungewollt, also ungewollt von erstens von Österreich und vor allem von Frankreich, sind eigentlich die Kriege sind dort recht hinten raus für die zwei anderen Parteien. Plus, was auch noch wichtig ist, so ein bisschen für das Verhältnis Deutschland-Frankreich, bei dem deutsch-französischen Krieg wird auch Elsass-Lothringen das Deutsche Reich eigentlich angebunden. Und man redet dort dann eigentlich auch so von der ersten grossen, so ein bisschen nationalen Schmach für Frankreich. Das ist eigentlich eben auch so ein bisschen ein Phänomen, das durch den Nationalismus auch entstanden ist. Wir fordern so Kriegsniederlagen plötzlich auch als so, als nationale Schmach an von Deuten. Wir retten da auch, also es kommen in dem Sinne auch so Revanche-Gelüste auf, wo man dann, ja, auch beim Frieden von Versailles im Friedensvertrag dann auch merkt.
Da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir dann noch dazu irgendwann. Da ist der Otto von Bismarck eigentlich eine wichtige Person. Der war wirklich eigentlich prägend für Preußen und das Deutsche Kaiserreich. Er hat dort als Kanzler hat das Amt geheißen, oder?
Reichskanzler.
Eigentlich oder das Deutsche Reich eigentlich immer gut können positionieren im europäischen Machtverhältnis. Er hat dann auch probiert, mit verschiedensten Bündnissystemen Frankreich ein bisschen ranzudrücken, was ihm dort dann eigentlich auch recht gut gelungen ist. Nach seiner Abdankung hätte das zwar ein bisschen anders dann ausgesehen, auch durch verschiedenste Krisen, wo Deutschland involviert war, wo dann eigentlich das Deutsche Kaiserreich, so kann man sagen, nach dem Bismarck dann auch noch ein bisschen isoliert worden ist. Also so in dem europäischen, pentarchischen Machtverhältnis. Was auch noch wichtig war, ist 1870 ist die Vollendung der italienischen Einigung, das sogenannte Risorgimento. Italien ist eigentlich auch so ein Flickwerk von verschiedensten Fürstentümern und so weiter. Die haben sich dann eigentlich 1870 dann auch definitiv mal zu Italien eigentlich geformt und sind dann dort dann auch mal ein bisschen als wichtigere Macht dann aus dem Ganzen rausgekommen. Dann haben wir eigentlich so ein bisschen zwischen 1870, bis wir dann eigentlich mal zu dem Ersten Weltkrieg kommen. Aber hat man eigentlich so ein bisschen das Machtverhältnis von diesen fünf Player plus Italien, die in dem Sinne jetzt Macht, also in dem Sinne nicht, nicht in dem Sinne ein grosser Player ist. Aber dort hat es in dem Sinne eigentlich verschiedenste Krisen gegeben, auch verschiedenste Bündnisse, die eingegangen worden sind, die eben wieder durch eine diplomatische Krise in dem Sinne auch wieder gekündigt worden sind. um vielleicht so auf die wichtigsten Sachen noch kurz eingehen, was sicher sehr wichtig war, jetzt auch für den Ersten Weltkrieg, ist eigentlich die Balkankrise, die sich manifestiert hat eigentlich in verschiedensten Kriegen. Also wir reden vom Ersten und Zweiten Balkankrieg, wo wiederum an Königreich auch entstanden ist. Königreich Serbien wird da noch eine grosse Rolle spielen.
Und das ist ja, so, wenn ich mich mal erinnere, um Konflikt mit den Österreicher gegangen, oder?
Genau,
die, ja. Die Österreicher sich gegen Süden ausdehnen und so.
Ja, was vielleicht auch mal noch müsste erwähnt werden in dem ganzen Ding, ist das Osmanische Reich. Man redet da ja auch immer wieder vom kranken Mann Bosporus. Das Osmanische Reich also ist auch, man kann schon fast sagen, mehr oder weniger ein Weltreich gewesen, wo aber in dem Sinne auch geschwächt ist. Nicht unbedingt im europäischen Kontext, aber durch arabische auch Souveränitätsbewegungen und so weiter haben die noch eigentlich Mühe, ihr ganzes Reich eigentlich beieinander zu halten, was sich halt eben auch im Balkan manifestiert.
In welcher Ausdehnungsstufe ist jetzt das Osmanische Reich noch gewesen?
Also sicher bis Nordafrika, weite Teil. Marokko ist dann eigentlich einmal an Frankreich gegangen. Ägypten ist ja dann eigentlich unter britische Herrschaft gekommen in der Kolonialzeit. Also das ist eigentlich weg gewesen. Der arabische Raum hatte, Nahosten bis auf Persien.
Ganz und Griechenland, genau. Vom Balkan, oder?
Ja, also Griechenland ist dann, glaube ich, 1820, wenn ich mir richtig bin, sind dann die auch unabhängig geworden oder haben eine Unabhängigkeitsbewegung gehabt in dem Sinn. Auch so ein bisschen ein kränkliches
Gebilde.
Sultanat, wo man auch von Österreich-Ungarn ein bisschen ein Stück weit kann sagen. Das ist eigentlich auch so ein kleiner Vielvölkerstaat, der sich so ein bisschen mehr oder weniger noch hat können halten, wenn man jetzt mal so will. Um da mal ein bisschen vorwärts zu kommen, kann man eigentlich so ein bisschen, wenn wir mal im Balkan sind, kann man mal so ein bisschen auf die grösseren Dinge kommen. Was ganz wichtig ist eigentlich die bosnische Annexionskrise, heisst das. Dort hat eigentlich Österreich-Ungarn eben Bosnien annektiert, wo auch noch zum Osmanischen Reich gehört hat. Serbien hat es dort schon gegeben. Dort sind dann eigentlich so, also dort ist eigentlich auch so der grosse Konflikt mit Serbien entstanden, da Serbien eigentlich an Bosnien auch grosse Interesse gehabt wegen Meeranschluss. Das ist immer ein grosses Thema. Man braucht irgendeinen Hafen, gerade in dieser Zeit. Da haben wir ja eben auch Kolonialismus, sind da eigentlich auch alle Königreiche, manchmal auch recht utopische Vorstellungen von ihrer Zukunft. Also ja, eigentlich so ein bisschen irgendein Weltreich zu machen oder zu erobern, das geistert man so in vielen Kaiserköpfen und Königsköpfen.
Ja, das ist auch noch heute so, darum hat die Schweiz heute noch eine Hochseeflotte. Dass wir bereit sind, wenn das koloniale Rennen wieder losgeht.
Genau. Ja, dann eben, Bosnien ist annektiert worden, Serbien hat eigentlich gar nicht Freude. Auf all die anderen Krisen und so weiter gehen wir jetzt eigentlich gar nicht ein. Man kann vielleicht,
es sind viele gewesen, oder?
Viele hin und her und kompliziert. Das ist eigentlich wirklich leicht chaotisch gewesen, das Ganze. Um mal auf die Ausgangslage von 1914 zu kommen. Also ganz grob kann man eigentlich dort zwei verschiedene Blöcke anschauen. Das ist zum einen die Triple Entente. Das ist ein Bündnis zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland gewesen. Und der sogenannte Dreierbund vom Deutschen Reich, Österreich, Ungarn und Italien. Das war eigentlich das erste Mal der Zweierbund gewesen. Italien ist dann später noch dazugekommen. Dann steigen wir hier ein in die sogenannte Juli-Krise. Das ist, glaube ich, in den meisten präsent. Dort ist in Sarajevo der Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, in Sarajevo erschossen wurde von serbischen Nationalisten. Und auf das aber hat dann eigentlich Österreich-Ungarn Serbien angreifen, respektive erobern. Das war eigentlich für sie nicht einmal so ein schlechter Anlass gewesen, um dort mal, blöd gesagt, aufräumen. Kaiser Wilhelm hat das etwa ähnlich gesehen. Der hat dann eigentlich so den sogenannten Blankoscheck, also Kaiser Wilhelm vom Deutschen Reich, muss man sagen, hat dann eigentlich Österreich einen sogenannten Blankoscheck ausgestellt, dass man dort dann eigentlich in dem Serbien gehen kann. Ich glaube, aufräumen ist irgendwie mal, es gibt so ein Zitat von ihm. Da muss man noch sagen, das Auswärtige Amt vom Deutschen Reich hat es ein bisschen anders gesehen am Anfang. Die haben eigentlich so in den Weltkrieg schon mal auch vorausgesehen. Das geht so aus Schriften raus. Mir war dann doch immer noch genug Obrigkeitshörig gewesen. Also wenn der Kaiser das Gefühl hat, jawohl, dann ist das eigentlich so gewesen. Der hat eigentlich Österreich ein Ultimatum an Serbien gestellt mit eigentlich Forderungen, die man gar nicht annehmen kann, dass sie eigentlich souveränitätsverletzend gewesen sind. Dort muss man noch sehen, dass Serbien eigentlich Russland als Schutzmacht hatte. Wegen dem ist das dann einigermaßen kompliziert worden. Also Österreich-Ungarn oder also sozusagen das österreichische Kaiserreich hat gewusst, dass sie eigentlich allein Serbien nicht angreifen können, da Russland eigentlich im Rücken steht. Wegen dem ist man auch aufs Deutsche Reich zugegangen und sich dort dann eigentlich eben das Zugeständnis eingeholt.
Also, und an Russland ist halt noch das Bündnis der Entente gegangen, oder? Mit Großbritannien und Frankreich. Das ist
genau, das kommt dann noch dazu. Das ist eigentlich so ein Dominoeffekt, der ja dann auch passiert ist, dass wenn Österreich Serbien den Krieg erklärt, dann muss Russland aktiv werden und dann muss auch Deutschland Österreich beistehen und dann muss auch Frankreich und Großbritannien eigentlich Russland beistehen. Das ist eigentlich so eine Logik, die dann auch eingetroffen ist. Zwar nicht ganz in dieser Logik dann so schnell passiert, aber hat sich einmal dann bewahrheitet. Wir gehen jetzt da nicht eigentlich durch jeden Tag. Auf jeden Fall hat dann eigentlich Österreich, Ungarn wirklich ist dann auf Serbien eingefallen. Russland hat auf das Generalmobilmachung gemacht oder also der Zar Nikolai hat das eigentlich mal beauftragt. Lustigerweise haben sie nicht den Krieg erklärt, sie haben einfach mal mobil gemacht.
Ja, das reicht ja schon ein bisschen aus Drohkulissen, oder? In der Regel.
Genau, ja.
Also, wenn man sehr mal zusammenzieht, gerade in Russland sind das genug Leute. Das ja. Macht ein bisschen Angst.
Aber auf jeden Fall, sie haben dem, also das war noch nicht eine Kriegserklärung an Österreich. Ungarn, dort ist nicht eigentlich das Deutsche Reich zuvorgekommen. Also die haben eigentlich in Russland das Ultimatum gegeben, die Generalmobilmachung sofort zurückzunehmen. Was dann nicht passiert ist, das Deutsche Reich erklärt dann Russland den Krieg am 1. August und auch zwei Tage später in Frankreich. Marschiert dann am 4. August in Belgien ein, was dann zur Folge hat, dass Großbritannien Deutschland den Krieg erklärt. Weil Belgien gilt als neutraler Staat und Großbritannien ist eigentlich eine Schutzmacht von dem Königreich Belgien. Voilà, ja. Da haben wir dann eigentlich
den
Weltkrieg schon mal beieinander. Mit der eben Triple Entente Mittelmacht. Was eigentlich sehr interessant ist, ist, dass Italien verhaltet sich neutral mit der Begründung, dass eigentlich der Bündnisfall eben von dem Dreierbund eigentlich nicht gegeben ist. Da man eigentlich von einem Angriffskrieg von der Mittelmacht redet. Und das ist eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt. Da eben Russland eigentlich in dem Sinn gar nie den Krieg, also weder Österreich-Ungarn noch im Deutschen Reich erklärt hat, das ist eigentlich wirklich von der Mittelmächte ausgekommen.
Die Italiener werden auch noch Zeiten wechseln, oder? Also Zeiten wechseln, sie haben ein Bündnis gehabt, genau, mit den Deutschen und den Österreichern, aber am Ende des Krieges werden sie auf der Seite von der Entente sein.
Kann man genau, ja.
Noch im Vorhinein sagen.
Dann haben wir eben das berühmte Jahr 1914, die ganze Welt steht im Krieg, Kolonien, Europa und so weiter. Ja, das wäre eigentlich so ein bisschen mal die Einführung, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, eben die ganze Kriegsgeschehen, ich glaube, das können wir dann eigentlich auch im Verlauf von dem Jahr werden da die Events, die jetzt noch vor 19, oder zwischen 1914 und 1918 und so weiter, werden sicher immer wieder mal ein Thema sein. Und
genau, die werden immer wieder angeschnitten und kommen halt in diesen Geschichten, die wir erzählen, zwangsläufig auch vor. Darum wollen wir da noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum heutigen Thema. Das ist die Rolle der USA. Wir probieren ja immer in den 1918 Folgen ein Event rauszupicken von dem Monat, wo wir die Folge aufnehmen. Jetzt vom Januar 1918 ist das die Rede vom amerikanischen Präsident Woodrow Wilson, den er im Kongress der USA, also im Parlament, wo er seinen 14-Punkte-Plan oder das 14-Punkte-Programm, wie es auch genannt wird, vorgestellt hat. Das war ein Plan für eine Nachkriegsordnung und war da auch eine wichtige Basis bei den Friedensverhandlungen nach dem Krieg. Aber zuerst möchte ich mal so ein bisschen auf die Person von dem Wilson kommen oder auch auf die Rolle der USA in dem Krieg generell. Also in dem ganzen Gebilde, das du jetzt da ausgeführt hast, wo ja vor allem ein bisschen eurozentrisch war. Also ist ja logisch, der Krieg ist auch in Europa losgegangen. Hat auch europäische Ursachen.
Amerika ist ja da auch später eigentlich in den Krieg eingetreten, oder?
Genau. Gut, jetzt der Wilson, Woodrow Wilson, das war ein Südstaatler gewesen, der ist 1856 in Virginia geboren worden. Er hat akademische Karriere gemacht, hat Rechtswissenschaften studiert, in der Philosophie doktoriert und eben dort eine Karriere gemacht, ist der Unilehrer geworden. Glaube im Wesleyan College zuerst mal. Und so der Gipfel von dieser akademischen Laufbahn war, dass er 1902 Rektor wurde ist von der Princeton Universität. Das ist so eine Elite-Uni in New Jersey. Das Amt hat er dann bis 1910 inne gehabt. Dann ist der Wechsel in die Politik gekommen. Und zwar hat die Demokratische Partei hat ihn portiert für das Amt vom Gouverneur von New Jersey im Jahr 1910. Der Wilson hat da so ein bisschen kokettiert. Er hat so mal in einer Presseerklärung geschrieben, dass er die Nomination nicht würde anstreben, aber dass er sich nicht würde wehren, wenn der Ruf ihn ereilen sollte. Das könnte man ja noch aus der Schweiz von gewissen Politikern, die quasi einen Auftrag haben, oder ja, wenn es niemand anders macht, dann mache ich es halt. Aber der Einstieg in die Politik war nicht so zufällig, wie Wilson da tun wollte. Er hat schon 1902 einen New Yorker Verleger kennengelernt, George Harvey. Das war eine einflussreiche Figur bei den Demokraten. Konservativ, wirtschaftsfreundlich. Da muss man vielleicht noch sagen, dass das heute vielleicht ein bisschen komisch tönt für Ohren aus dem 2018, dass die Demokraten konservativ und wirtschaftsfreundlich sind. Aber das war seinerzeit normal gewesen. Die Republikaner sind eigentlich eher so die Progressivpartei gewesen zu dieser Zeit. Und Demokraten sind die Gründerpartei gewesen von den USA und auch in den Südstaaten stark verwurzelt und eher auf einem konservativen Kurs gewesen. Eben der Harvey, der Verleger, der hat probiert, den Wilson zu überzeugen, in die Politik zu gehen. Er hat viel von dem Wilson gehalten und hat ihn schon offenbar schon früh, also schon im Verlauf der Nullerjahre im Anfang 20. Jahrhundert, als Kandidat für das Präsidentenamt gesehen. Aber eben, wie gesagt, zuerst mal ist das Gouverneursamt zur Debatte gestanden. Der Wilson ist nominiert worden und ist 1910 ist er gewählt worden und 1911 vereidigt worden. Dann ist es aber schnell gegangen. Schon Mitte 1912 ist er von den Demokraten für die Präsidentschaftswahlen nominiert worden. Da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, bei den Demokraten, die haben seit dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 68er Jahren, haben die kaum einen den Präsidenten gestellt. So Ende 19. Jahrhundert, der Grover Cleveland zweimal kurz, aber sonst sind das eigentlich immer republikanische Kandidaten, Präsidenten gewesen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Lincoln, der ist ja auch Republikaner gewesen und der hat ja seinerzeit den Bürgerkrieg gewonnen und ist ein legendärer Präsident gewesen. Aber jetzt 1912 hat das ein bisschen anders ausgesehen. Eine spezielle Vorzeichen gehabt, weil bei den Republikanern hat es eine Abspaltung gegeben. Da kommt eine andere berühmte Figur von dieser Zeit ins Spiel, nämlich der Theodore Roosevelt. Das war so ein legendärer Präsident gewesen, so ein Draufgänger. Und der war Präsident für die Republikaner von 1901 bis 1909. Und der hätte wieder Präsident werden 1912, ist dann aber beim Nominierungsverfahren von den Republikanern gegen den amtierenden Präsident William Taft, oder Taft, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, unterlegen und hat seine eigene Partei gegründet, die sogenannte Progressive Party. Und da ist auch noch speziell zu erwähnen, dass dort auch im linken Spektrum weitere Konkurrenz gibt, eben wenn wir davon ausgehen, dass Republikaner so ein bisschen die Progressivpartei sind, kommt eine neue Partei, die Progressive Party heisst, mit einem sehr bekannten und populären Politiker, mit Roosevelt. Und dann hat es eben noch weitere Konkurrenz gegeben im linken Spektrum mit den Sozialisten. Die sind damals für amerikanische Verhältnisse überraschend stark gewesen. Das hat vor allem zu tun gehabt, also so wird es erklärt heute, mit der Massenimmigration aus Süd- und Osteuropa, wo die Ideen halt schon verbreiteter gewesen sind und sich dann halt auch in Amerika niedergeschlagen haben.
Also kann man eigentlich wieder davon ausgehen, dass der Wilson auch dank dem gewählt worden ist? Also dank dieser Spaltung oder
Ja, also die Spaltung bei den Republikanern hat sicher einen grossen Einfluss gehabt. Wenn man das Ergebnis anschaut, also die Wahl im November 12, hat Wilson mit 42% der Stimmen gewonnen. Also es ist ja bekanntlich, haben die USA da ein, ein komisches System mit diesen Wahlmännern. Aber wenn man es jetzt auf die Bevölkerung anbricht, hat er 42% geholt. Der Teddy Roosevelt hat 27% geholt. Und das ist das beste Ergebnis, das eine Partei neben den Republikanern oder Demokraten jemals erreicht hat. Mhm. Also das war wirklich eine ausgewöhnliche Situation gewesen. Der amtierende Präsident Taft, der hat nur 23% geholt. Und der Sozialist hat immerhin noch 6% geholt. Gut, dann ist der Wilson im März 1913 zum 28. Präsident der USA vereidigt worden. Und er hat sich dann schnell mal als Reformer einen Namen gemacht. Er hat zum Beispiel eine Einkommensteuer eingeführt auf Bundesebene. Das ist dann schnell mal auch in der Kriegszeit die wichtigste Einnahmequelle worden vom Staat. Und er hat unter anderem für die Gründung der Zentralbank Federal Reserve, bekannt als FED, gesorgt seiner Zeit. Das ist heute noch ein Begriff. Was man vielleicht auch noch ein bisschen sagen muss, zum Wilson, er ist zwar für einen Demokrat seiner Zeit eigentlich ein recht progressiver Typ gewesen, aber im Thema Rassentrennung muss man sagen, dass er nach heutigen Maßstäben ein Rassist war. Also er hat die angestrebte Gleichstellung von der Schwarzen nach dem Bürgerkrieg, wo Sklaverei abgeschafft wurde, hat er für einen Fehler gehalten. Er ist ansicht gewesen, dass die Schwarzen zivilisatorisch nicht so weit zeigen, um ihre Rechte verantwortungsvoll auszuüben. Das sorgt auch heute etwa noch für Kontroversen. Zum Beispiel an der Uni Princeton, wo er ja Rektor war, hat es vor ein paar Jahren mal so eine Initiative gegeben, die wollte sein Portrait abhängen in der Mensa. das sind jetzt vor allem innenpolitische Aspekte gewesen, wo er dort sich einen Namen gemacht hat. Man muss dort vielleicht auch sagen, dass der US-Präsident bis zu der Jahrhundertwende eigentlich ausschließlich eine innenpolitische Figur war. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, aber das war wirklich so gewesen. Erst mit dem Krieg gegen Spanien 1898 haben die USA so ein bisschen aussenpolitisch Gewicht bekommen. Also man muss sich vorstellen, die haben sehr lange oder vor allem auch blutige, verlustreiche Bürgerkrieg gehabt, eben in den 60er Jahren. Und nachher ist es eigentlich losgegangen mit dem industriellen Boom. Mhm. Und um 1914, also wo der Krieg angefangen hat, sind sie eigentlich die grösste Industrienation gewesen der Welt. Aber aussenpolitisch halt nicht so, wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass Gewicht, also das wirtschaftliche Gewicht und das politische Gewicht, das war ziemlich eine Diskrepanz dazwischen. Weil die USA sich halt auch rausgehalten haben aus diesen ganzen europäischen Konflikten, die du jetzt vorhin beschrieben hast, grösstenteils. Eben der Krieg gegen Spanien, dort ist es um die Philippinen gegangen und um Kuba. So sind die USA durch einen Sieg auch zu einer Kolonie gekommen, Philippinen. Und haben dann plötzlich auch so ein bisschen mitgespielt in dem ganzen Imperialismus-Game, also Kolonialisierungs-Game. Mhm. Was man auch noch sagen muss, ist, dass sie vor der Haustüre noch ein eigenes Problem hatten mit Mexiko. Dort sind Revolutionen losgegangen und es war ein extrem instabiler Staat gewesen. Der Wilson hat im Frühling 14 eine militärische Intervention angeordnet. Und dort sind relativ viele Amerikaner gestorben und haben sich eigentlich bei seiner ersten außenpolitischen Aktion schon mal auf die Finger verbrannt. So lässt sich vielleicht auch erklären, wieso als er im August 14, wo der erste Weltkrieg in Europa ausgebrochen ist, zurückhaltend reagiert hat. Mir war auch in den USA überrascht gewesen, dass so ein Attentat auf den in Übersee unbekannte oder relativ unbekannte Franz Ferdinand so Folgen kann haben. Also man hat nicht so recht verstanden, wie das so kann eskalieren kann. Mhm. Und er hat auch 3 Wochen nach Ausbruch des Krieges hat er eine Rede gehalten und hat die Amerikaner zu Neutralität und Unparteilichkeit im Denken wie im Handeln aufgerufen. Also die USA haben sich als neutraler Staat gesehen in diesem Konflikt und haben dann das Partei ergriffen für eine Kriegspartei.
Also sie waren eigentlich auch noch lange eben mit sich selber beschäftigt in dem Sinn.
Ja, sie haben auch das Gefühl gehabt, das ist ein europäischer Konflikt, wir wollen uns da nicht einmischen. Das Ding ist halt, dass eben die grösste Industrienation, der Welthandel hat es jetzt schon gegeben, im grossen Stil über die Meer. Also das Haushalten, das ist schwierig gewesen. Und sie sind auch immer im Verdacht gestanden, gerade von Seite der Deutschen, dass sie sowieso die Engländer unterstützen und so.
Ja. Und so eine riesen Militärmacht sind sie damals auch noch nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Also zwar eben industriell oder jetzt wirtschaftlich eigentlich noch stark, aber also eben auch noch nicht so wie man Amerika heutzutage kennt, ist das nicht der Fall gewesen.
Nein, es war überhaupt keine militärische Supermacht gewesen. Das Militär war auch noch relativ zurückgeblieben gewesen im Vergleich zu den relativ modernen europäischen hier zu seiner Zeit.
Mhm.
Aber da komme ich dann später noch zu zurück.
Ich habe auch mal gelesen, dass auch noch sozusagen echt die ganze Sklaverei, gerade in den Südstaaten, auch die ganze Industrialisierung in Amerika noch ein paar Jahre oder vielleicht Jahrzehnte auch noch nicht zurückgeworfen, aber verzögert hat. Also da haben wir eigentlich dort eigentlich eben durch die Sklaven oder durch die Sklavenhaltung auch noch nicht so eigentlich den Anspruch noch gar nicht gehabt oder den Drang zu, wie sagt man dem,
Produktivitätssteigerung.
Ja, da haben wir halt wirklich noch billige oder sozusagen wie gratis Arbeitskräfte auch noch gehabt.
Eben, aber schon bald nach Kriegsausbruch hat gezeigt, dass die USA den Krieg nicht ignorieren können. Es ist fast zum Zusammenbruch vom Banksystem gekommen. Es hat Befürchtungen gegeben, dass europäische Schuldner ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und dann hat es ein Rettungsprogramm gegeben, was man ja auch in der modernen Zeit noch kennt für Banken. Der Staat hat dort müssen 50 Millionen Dollar eingeben. Für die Liquiditätssicherung, das ist in einem heutigen Verhältnis, kann man das etwa mal 10 rechnen, also 500 Millionen Dollar. Und gleich muss man sagen, die Neutralität ist eigentlich in der Bevölkerung breit abgestützt gewesen, ist begrüßt worden, das ist das bewährte Prinzip eigentlich von den USA, dass sie sich nicht in so Konflikte einmischt, solange ihre eigenen Interessen nicht direkt betroffen sind. Es ist dazu gekommen, dass die USA natürlich eine spezielle Bevölkerungsstruktur haben. Viele Amerikaner haben ihre Wurzeln in Europa, also gerade auch im 19. Jahrhundert hat es extreme Auswanderungsbewegungen gegeben von Europa in die USA. Eine grosse Gemeinde war die Deutschen. Die haben etwa 6% von der Bevölkerung ausgemacht. Es hat mega viele deutsche Zeitungen gegeben. Die waren mega gross, einflussreich.
6 oder 60?
6. Von der Gesamtbevölkerungszahl von den USA. Das waren 5,7 Millionen Menschen gewesen, in absoluter Zahl. Also die hatten schon Einfluss gehabt, gerade so im Mittleren Westen sind die stark gewesen. Und die haben halt ihre Sympathien logischerweise auf ein bisschen beim Deutschen Reich gehabt. Was auch noch lustig ist, die irischstämmigen Amerikaner, das war auch eine grosse Zahl gewesen. In Irland hat es ja eine grosse Hungersnot gegeben im 19. Jahrhundert und auch extreme Auswanderungsbewegungen noch in die USA. Die haben auch Sympathie gehabt für die sogenannten Mittelmächte, also für Deutschland und Österreich und Ungarn, weil sie sich erhofft haben, dass bei einer Niederlage von Großbritannien Irland, die dort mal noch zum britische Empire gehört hat, schneller zu der Unabhängigkeit kommt. Das gleiche gilt für Griechen, die einfach Türken gehasst haben und darum Sympathie gehabt für die Mittelmächte. Aber im Grossen und Ganzen, es gibt natürlich auch viele englischstämmige Menschen, oder gerade von der Sprache her ist die Bindung natürlich auch viel grösser.
Ist ja auch mal Kolonie gewesen, genau. In England.
Mhm. Gesamtbevölkerungsmässig ist es offenbar so gewesen, dass Sympathien eher bei den Entente waren. Aber es hat auch grosse Gruppen gegeben innerhalb der Bevölkerung, die das etwas anders waren. Und der Wilson hat auch etwas Angst gehabt, dass das zu einer Spaltung führen kann. Darum hat er, das war auch ein weiterer Grund gewesen für das Neutralitätsprinzip schlussendlich. Die Wirtschaft der USA, die ist schnell beeinträchtigt worden von dem Krieg. Ich habe es schon gesagt, die Bankkrise, die es gegeben hat. Aber auch der Handel mit Europa. Die Engländer, also die Briten, die damals noch die grösste Seemacht waren von der Welt, die haben dann schnell mal eine Seeblockade im Nordatlantik verhängt, damit Deutschland, also sie haben eigentlich Deutschland aushungern sozusagen. Das hat den Handel von der neutralen USA mit Deutschland praktisch unmöglich gemacht. Man muss auch sagen, dass das die Blockade gegen das internationale Seerecht verstoßen hat. Der Wilson hat auch protestiert in London, aber das hat nicht viel gebracht. Die Briten haben sich da nicht lobbyieren, bei ihrem Plan Deutschland so vom internationalen Handel abschneiden. Gleichzeitig hat die USA auch stark profitiert vom Krieg. Das Handelsvolumen mit den Alliierten hat sich zwischen 1914 und 1916 vervierfacht. Also das war eine brutale Explosion gewesen. Der Bedarf ist klar gewesen bei Rüstungsgütern und Lebensmitteln. Eben, Neutralität, das kann man etwas vergleichen wie mit der Schweiz heutzutage. Wir können ja auch Rüstungsgüter exportieren. Also so neutral ist man da auch gleich nicht, oder? Und das hat halt auch wieder den Zorn von den Deutschen quasi auf die Amerikaner gelenkt, weil die halt gesagt haben, ja, fuck, theoretisch könnt ihr uns auch beliefern, wegen der Blockade könnt ihr aber nicht, aber gleichzeitig können die Briten beliefern. Ja, eure Neutralität am Arsch, oder? Mhm.
Also eben bis zu dieser Blockade ist das auch passiert, oder? Also dass es noch einen amerikanisch-deutschen Handel gegeben
hat. Ja, ja, sicher, ja.
Mhm. Hat jetzt auch noch gehört, dass es so Fälle gegeben hat von, also von deutschen Untersee, also U-Boot in dem Sinn, wo, also nicht Kampf-U-Boot, sondern eigentlich so eine Art Handels-U-Boot, wo auch noch die britische Seeblockade auch unterfahren haben.
Okay.
Wo eigentlich Amerika und Deutschland dort noch so einen semi-geheimen Handel, also ich nehme jetzt mal an, auf recht bescheidenem Niveau,
ja,
dort noch aufrechterhalten haben.
Also ich meine, grundsätzlich ist es so, dass die Briten natürlich kein Argument haben, mit den Amerikanern den Handel mit dem Deutschen Reich zu verbieten, weil die USA sind ja neutral gewesen.
Mhm.
Das war ja offen gewesen. Aber gerade wenn du von U-Boot redest, da kommen wir zu einem extrem wichtigen Thema, was USA und den Ersten Weltkrieg angeht. Weil die Deutschen, die haben irgendwann mal ein U-Boot für sich entdeckt und sind völlig begeistert von dem neuen Teil und haben wirklich das Gefühl gehabt, mit dem können wir alles bezwingen. Und sie haben aber auch angefangen, also sie haben im Februar 15 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt. Sie haben eine Sperrzone um die britische Insel definiert und gesagt, dass alle Schiffe, die in dieser Zone, also Kriegs- und Handelsschiffe, damit müssen rechnen, ohne Vorwarnung torpediert zu werden. Und von dem sind natürlich auch amerikanische Schiffe betroffen gewesen. Und die Regierung in den USA hat auch entsprechend empört reagiert. Und die Deutschen haben sich dann aber auf den Standpunkt gestellt, dass die Neutralität von der USA aufgrund dieser umfassenden Rüstungslieferungen an die Entente sowieso nicht mehr gegeben sei. Also sie haben dann quasi die Amerikaner auch als Feind angeschaut oder ihre Lieferungen als feindliche Massnahmen.
Dem hat man eigentlich auch eben vor allem Grossbritannien wollen aushungern mit dieser, also
yeah,
eigentlich Blockade und U-Boot-Krieg.
Genau.
Sie hat dort auch recht so optimistische Voten eben von der Admiralität gegeben.
Yeah. Dass
anscheinend so in einem halben Jahr sind Grossbritannien in den Knie.
Ja, genau.
Ist dann nicht ganz so.
Es war relativ optimistisch gewesen. Ja, was man da in dem Zusammenhang muss erwähnen, ist der Abschuss von der Lusitania. Das war das grösste Passagierschiff der Welt damals und das war von New York Richtung britische Inseln unterwegs gewesen und ist von der irischen Küste versenkt worden von einem deutschen U-Boot. Dort sind 1200 Menschen gestorben und 128 Amerikaner sind dort drunter gewesen. Und das hat für einen riesen Aufschrei gesorgt in der amerikanischen Öffentlichkeit. Also die Stimmung ist da definitiv gegen die Deutschen gekippt und die Stimmen haben sich gemehrt, die gefordert haben, dass die USA jetzt in Deutschland den Krieg erklären soll. Unter diesen Stimmen war interessanterweise auch eben der populäre Ex-Präsident Teddy Roosevelt, der sich so ein bisschen als Gegenspieler zum Präsident Wilson entwickelt hat in dieser Zeit. Aber der Wilson hat von dem nicht wissen und hat den Druck standgehalten zunächst. Es hat so weitere Vorfälle gegeben mit amerikanischen Todesopfern, also Schiffe, die versenkt worden sind von den Deutschen. Und irgendwann hat der Wilson mal via Presse damit droht, die diplomatischen Beziehungen zum Reich abzubrechen. Das hat Wirkung gezeigt. Die Deutschen sind doch ein bisschen nervös geworden, weil sie eben gemerkt haben, ja, der U-Boot-Krieg, der geht dann doch nicht so schnell. Und ihnen ist natürlich auch klar gewesen, wenn sie die Amerikaner zu fest hässig machen, dass die in den Krieg kommen, dass das nicht so rosig wird ausgesehen für sie, was den Ausgang von dem Krieg angeht. Und da hat die deutsche militärische Führung die Order rausgegeben, dass man künftig auf Angriff auf Passagierschiffe verzichten sollte. Es ist dann gleich wieder zu einem neuen Vorfall gekommen, es ist immer so hin und her gegangen, dann hat sich die Stimmung wieder ein bisschen beruhigt und dann haben sie wieder irgendwo ein falsches Schiff abgeschossen, dann sind wieder alle hässig gewesen. Das ist so, ja, man muss sich das so ein bisschen als Katz-Maus-Spiel vorstellen. Nach einem weiteren Vorfall hat der Wilson im Frühjahr 16 die Deutschen ein Messer an den Hals gehabt. Die Deutschen haben erneut versprochen, Passagierschiffe zu verschonen, aber haben da auch von Wilson gefordert, dass er sich für die Lockerung von der Seeblockade sehr stark machen bei den Briten. Und das sind, der Wilson hat dort immer wieder so Vermittlungsversuche gestartet. Er ist in den ersten Kriegsjahren da immer auf die Albiohren gestossen. Also er hat schon 1914 hat er probiert, den Krieg eigentlich schon in einem frühen Stadium zu beenden. Wo er dann gemerkt hat, dass die Bemühungen nicht erfolgreich sind, ist dann bei ihm die Idee von einem Völkerbund aufgekommen bei ihm. Also die Idee, die hat es schon vorher gegeben, die ist auch begeistert von einer supranationalen Organisation. Er hat das halt so ein bisschen konkretisiert. Und er hat im Mai 1916 viel beachtete Rede gehalten, wo die USA ihre Bereitschaft erklärt haben, an so einer Assoziation der Nationen mitzuwirken. Das ist relativ ein grosser Schritt gewesen, wo eben die Amerikaner, wie schon gesagt, bis noch Anfang des 20. Jahrhunderts außenpolitisch sich extrem zurückgehalten haben. Das ist auch innenpolitisch schwierig umzusetzen, also auch verständlich zu machen, wieso was man bei so einer Organisation mitmachen will. Wir haben halt quasi den eigenen Kontinent und haben das Gefühl, wieso sollten wir uns hier gross für irgendetwas verwenden, das doch so weit weg ist. Oder?
Also das ist auch so, aber zu dieser Zeit ja auch noch eigentlich die beste Option jetzt gewesen für die Amerikaner, aber dass man halt eben wirtschaftlich ja noch profitiert hat in dem Sinn vom Krieg und man eben dort dann eigentlich am liebsten auch eine Art Ausgleichsfrieden auch gehabt hat, oder wo man wo dann eigentlich auch die Länder vielleicht dann auch noch fähig gewesen wären, ihre ganzen Kriegsschulden und so weiter auch noch zurückzuzahlen. Mhm. Das ist ja ein riesen Gläubiger am Schluss auch gewesen von all diesen,
genau,
Kriegs- ja. oder Nationen, die im Krieg waren.
Ja, je länger der Krieg gegangen ist, desto stärker ist die Position eigentlich von den Amerikanern. Eben auch gerade, weil die Entente-Mächte wirtschaftlich und finanziell extrem abhängig sind von den Amerikanern. Also auch von den Banken. JP Morgan ist da so ein Beispiel. Die haben sich eine goldene Nase verdient in dem Krieg. Aha. Und auch eben Lebensmittel, Rüstungsgüter und so, da sind sie extrem abhängig von den Amerikanern. Aber eben dort noch so im 1916 rum, dort ist die Bereitschaft der Kriegsparteien für Friedensverhandlungen unter amerikanischer Führung nicht gegeben gewesen. Man hat die USA immer noch argwöhnisch angeschaut, so ein bisschen als Emporkömmling, oder? So ein bisschen der neue unter diesen grossen Weltmächten. Also man muss sich einfach vorstellen, Frankreich, Großbritannien, das Deutsche Reich, das sind dann halt wirklich... Die haben die Welt zu seiner Zeit unter sich aufgeteilt. Halt. Und die USA waren wichtig, sie hatten eine grosse Bevölkerungszahl, aber eben außenpolitisch haben sie ein kleines Gewicht gehabt. Wir haben in den USA natürlich auch eine Konkurrenz, die ihnen könnte, Kolonien oder was auch immer streitig machen macht. Für die Briten war es zum Beispiel fast schon zu viel, dass sie bei der Seeblockade überhaupt haben Rücksicht müssen auf amerikanische Interessen. Das haben die Briten vorher halt nicht können. Das sind das grosse Empire, oder? Wo die Sonne nie untergeht und so. Ja, das ist, hat so ein bisschen zu neuen Verhältnissen geführt.
Ja, es ist auch also die ganze Gesellschaftsstruktur, die ja auch, aber damals in Amerika noch recht progressiv war, ist ja auch gar nicht ganz sympathisch gewesen, oder? Für einige.
Ja, genau.
Europäische Machthaber. Mhm.
Also man muss sehen, Großbritannien war ja eigentlich auch noch eine Monarchie gewesen, wenn auch eine parlamentarische, das Deutsche Reich war eine Monarchie gewesen, die Habsburger sowieso. Und die USA sind halt eine Demokratie gewesen. Und ja, das war halt dann auch nicht so geheuer gewesen, das neue Gesellschaftssystem und so. Mhm. Ja, der Präsident Wilson ist mit seiner Geduld langsam ein bisschen am Ende gewesen. Eben seine Bemühungen um Frieden sind erfolglos geblieben. Gleichzeitig hat er einen grossen Kampf aufgekommen zwischen den USA und Großbritannien um die Weltmeer. Dann kommt so ein bisschen der erste Schritt, das ist so dort so 1915-16, wo er eingesehen er hat das Gefühl, er müsse die USA auch zu einer militärischen Macht ausbauen. Er hat gefordert, dass die US Navy zu der grössten Kriegsmarine der Welt gemacht wird und hat ein Gesetz unterzeichnet, das vorgesehen hat, dass in den nächsten 3 Jahren 157 neue Kriegsschiffe sollen gebaut werden. Das Geld haben sie ja gehabt, dank dem Krieg. Genau. Dann Ende 16 hat es einen erneuten Versuch gegeben, Frieden zu schliessen. Die Mittelmächte haben völlig überraschend angeboten, am 12. Dezember unverzüglich in Friedensverhandlungen mit den Entente zu treten. Der Wilson wollte vermitteln, aber das Ganze ist am Widerstand von der Entente gescheitert. Daraufhin ist der Druck vom Militär in Deutschland wieder gross geworden auf die zivile Führung in Sachen U-Boot-Krieg. Also Anfang 1917 haben die Deutschen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufgenommen. Das hat dann zum endgültigen Bruch geführt zwischen den USA und Deutschland. Also die USA haben die diplomatische Beziehung zum Reich im Februar abgebrochen. Der Wilson, was man so heute kann lesen über die Zeit, ist, dass er dort ziemlich schockiert war über das Vorgehen vom Reich. Also er konnte nicht verstehen, wieso die so voll auf Konfrontation setzen. Gleichzeitig hat er natürlich auch gewusst, dass das bedeutet, der Krieg wird langsam auch für sein Land ein Thema. Und er konnte eben nicht verstehen, wieso die Deutschen das machen, weil sie hätten ja müssen wissen, dass das eigentlich nicht gut kann kommen, wenn die Amerikaner auf die Deutschen losgehen. Was man so ein bisschen dort bei den Deutschen kann lesen zu dieser Zeit, ist eben gerade die militärische Führung, die halt schon ziemlich extrem drauf war. Vielleicht auch ein bisschen erfolgsverwöhnt von den letzten 40 Jahren, wo man eigentlich quasi alles gewonnen hat, wo der drohende Kriegseintritt von den USA auf die Leichtschulter genommen haben eigentlich. Also es gibt ein Zitat, mit den Amerikanern werden wir schon fertig und so.
Ja, manchmal ist ja recht naiv, oder? Also, dass die oberste Heeresleitung im Deutschen Reich anbelangt.
Genau.
Zu dem werden wir dann später ja auch noch kommen. Aber so der ganze Revolutionsanfang in Deutschland, der ja auch mit dem Matrosenaufstand erfolgt ist. Ich meine, das ist ja einfach dann am Schluss einfach noch so eine Kamikaze-Aktion wäre das geworden von der deutschen Admiralität. Also so lieber die ganze Flotte versenken in der Schlacht gegen Großbritannien, als da ehrenlos kapitulieren. Also ist vielleicht auch so ein Mythos oder so eine Einstellung gewesen, noch dazumals, wo man vielleicht auch nicht mehr ganz nachvollziehen kann.
Ja, das hat ja viel mit dem Preußentum zu tun eigentlich. Das ist so das preußische Militär, das hat so einen wirklich mythischen Ruf gehabt, und diesen Ruf hat man natürlich um jeden Preis verteidigen. Man muss eigentlich sehen, dass Deutschland eigentlich gleich Preußen war, sind jetzt gerade auch was Militär angeht. Oder?
Also eigentlich so ein recht verquerer Ehrbegriff, so genau. Für heutige Verhältnisse.
Also das gibt es natürlich heute schon auch noch bei Dschihadisten und so.
Ja, dort noch.
Ein wichtiges Ereignis, wo vielleicht dem einen oder anderen etwas sagt, ist die sogenannte Zimmermann-Depesche. Der Zimmermann, das ist so ein Staatssekretär im deutschen Auswärtigen Amt. Der hat im Januar 17 in Mexiko ein Bündnis vorgeschlagen. Also man muss eben sehen, Mexiko ist seinerzeit, es hat einen Regierungswechsel gehabt, Zeug und Sache. Das ist völlig Chaos. Das war eigentlich ein Failed State seinerzeit.
Seinerzeit,
ja. Was meinst du heute immer noch?
Ja, teilweise.
Ja, nein, kann man gar nicht vergleichen. Nein. Nein, aber der hat Deutschland in Mexiko ein Bündnis vorgeschlagen, falls die USA im Deutschen Reich den Krieg würde erklären. Und der Deal wäre gewesen, dass Mexiko nach dem grossen Sieg von der deutsch-mexikanischen Achse die Bundesstaaten Texas, Arizona und New Mexico zurück wird bekommen. Die haben es nämlich im amerikanisch-mexikanischen Krieg 1846 bis 1848 verloren gehabt. Der englische Geheimdienst hat das Telegramm abgefangen vom Zimmermann und hat die US-Regierung informiert. Und die New York Times hat den Inhalt am 1. März publiziert. Und in der Öffentlichkeit ist das natürlich abgegangen wie weiss auch nicht was. Also der ist da wirklich langsam Stimmung gewesen. Hey, jetzt müssen wir... Man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass das halt durch die Vorstellung schon genommen, dass irgendwie Deutschland könnte auf Amerika kommen und sie angreifen, dann ist halt der Krieg auch so richtig fassbar geworden für die Menschen, die halt doch weit weg sind vom eigentlichen Kriegsgeschehen bis dorthin, oder?
Kein Vorhof kommen.
Ja, genau. Der Druck auf den Wilson hat zugenommen. Sein ganzes Kabinett ausnahmslos, also einstimmig, die haben alle den Krieg wollen. Der U-Boot-Krieg, der immer noch weitergegangen ist, hat es nicht besser gemacht. Immer mehr amerikanische Schiffe sind unter Beschuss geraten. Der Wilson hat es gleich immer noch schwer damit. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Verklärung im Nachhinein, ich weiss das nicht. Er hat immer so Frieden ohne Sieg propagiert, so einen sogenannten gerechten Frieden. Und der Kriegseintritt würde natürlich bedeuten, dass seine Bemühungen von den letzten fast 3 Jahren erfolglos gewesen sind, oder? Es wäre eigentlich, die Kriegserklärung wäre eigentlich Kapitulation von dem, und er eigentlich hat wollen, eben so, er hat wollen der Vermittler sein, er hat wollen der Friedensstifter sein und so. Und wenn er in den Krieg geht, hat er halt eine andere Rolle.
Aber hankerum sind zugleich, also jetzt rein militärisch mal in der Lage gewesen, eben überhaupt das zu machen auch?
Ja, nicht sofort. Da komme ich dazu. Also am 2. April 2017 hat er vor dem Kongress die Kriegseintrittsrede gehalten. Also das hätte halt das Parlament müssen noch absegnen, den Kriegseintritt. Es war eigentlich quasi eine Rechtfertigungsrede gewesen, wieso die USA jetzt gleich in Krieg müssen, obwohl er das immer abgelehnt hat. Er hat es zu einem Krieg für Demokratie erklärt, also dass man Demokratie muss verteidigen, weil Frankreich und Großbritannien als Demokratien angeschaut worden sind und halt Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich weniger, obwohl die auch Parlament, die haben das Deutsche Reich sicher Parlament gehabt. Was ihm zu gut gekommen ist, dass Russland ein bisschen aussen vor war, langsam wegen der Revolution dort im Land. Die haben kein Parlament gehabt, beim Zar. Also, und die sind ja auch Teil von dieser Entente gewesen. Und am 6. April haben nach der Zustimmung von beiden Parlamentskammern die USA im Deutschen Reich den Krieg erklärt. Eben, jetzt kommen wir zu dem zurück, was du vorhin angesprochen hast, ob die Amerikaner überhaupt bereit gewesen wären oder sind, um dort sofort einzugreifen in einer signifikanten Wirkstärke. Da muss man sagen, nein. Das Heer ist aus 300'000 Soldaten. Standen. Das ist für so ein grosses Land extrem wenig. Und der Wilson hat aber in seiner Rede vor dem Kongress davon geredet, dass man 500'000 Mann nach Europa schicken. Das wären die sogenannten American Expeditionary Forces gewesen, also quasi das Expeditionsheer, wo rausgeschickt wird. Und um die Zahl der Soldaten anzuheben, hat er die Wehrpflicht eingeführt. Das war eine extrem unpopuläre Massnahme gewesen. Das verstoßt so gegen alle Freiheitsvorstellungen der Amerikaner, die es halt eh schon hatten, oder der Staat, also mich gefälligst in Ruhe lassen. Ich komme da schon, wenn ich will. Er hat es gleich gemacht, 4 Millionen Mann sind eingerückt, aber bis die Truppen wirklich parat waren, ist es noch sehr lang gegangen. Also US-Truppen haben ja in Europa erst ab dem Sommer 18 im grossen Stil eingegriffen. Das ist auch nicht mehr lang gegangen, bis der Krieg vorbei war. Was auch noch speziell war, ist, dass die Amerikaner um jeden Preis nicht haben wollen, in alliierte Verbände integriert werden. Also sie haben nicht wollen, dass amerikanische Soldaten von irgendwelchen Briten oder Franzosen, noch schlimmer natürlich, kommandiert werden. Es ist so darum gegangen, Nationalstolz, Identität, aber es ist auch darum gegangen, dass man nach dem Sieg, wo man damit gerechnet hat, eine legitimiertere Machtbasis hat, oder? Dass man kann sagen, ja, unsere Truppen haben das und das gemacht, und nicht, dass man Teil ist von britischen oder französischen Truppen.
Also das ist eigentlich nicht aus einer Position von der Schwäche gekommen, also dass man jetzt irgendwie Angst hatte, also, dass dann die als Kanonenfutter irgendwie verheizt werden, also von europäischen Staaten oder so.
Interessant, dass du das sagst, weil genau das ist passiert. Also die Verluste der Amerikaner waren verhältnismäßig gross gewesen, weil sie sind halt unter Kommando von amerikanischen Generälen oder was auch immer gestanden. Und die haben noch eine kleine altbackene Kriegsführung an den Tag gelegt. Also die sind überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf den doch schon relativ moderne Krieg, der dort in Europa war. Also sie sind so in Formationen aufmarschiert und haben angefangen zu schiessen und dann sind sie echt runtergemeint worden. Also so Zeugs habe ich gelesen.
Also 3 Jahre spät sozusagen.
Ja, genau. So sind innerhalb von 6 Monaten dort 116'000 Soldaten gestorben von den Amerikanern. Was auch noch wichtig ist, nach der Kriegserklärung ist Propaganda. Das neue Medium Film ist aufgekommen und es hat schnell mal in den Kinos in den USA Propagandafilm gegeben mit Titeln wie «The Kaiser, The Beast of Berlin» und so «Beat the Hun» und so Zeugs, also die Hunden. Mit, ja, die Deutschen immer als Hunden bezeichnet. Es hat Karikaturen gegeben und solche Sachen. Deutsch-Amerikaner ist, also für die, deutschstämmigen Amerikaner, ist die Situation extrem scheisse geworden. Nachdem, die sind wirklich extreme Repressionen ausgesetzt gewesen. Man hat ihnen Illoyalität vorgeworfen. Man hat zum Beispiel Deutsche dazu gezwungen, vor der amerikanischen Flagge zu salutieren in gewissen Dörfern und so, damit sie ihre Loyalität zu den USA können ausdrücken.
Sind die auch in Truppen dann aber gleich integriert worden? Oder
da habe ich nichts Näheres dazu
gelesen. Oder hat man da Angst gehabt, dass die dann desertieren oder so?
Das wüsste ich jetzt nicht.
Ja.
Was passiert ist, dass 38 Bundesstaaten haben Deutschunterricht verboten, ziemlich schnell einmal an der Schule. Im Sauerkraut, wo auf Englisch auch Sauerkraut geheißen hat, hat man den Liberty Cabbage gesagt. Freiheitskohl.
Sehr gut.
Und es hat auch gewalttätige Übergriffe gegeben auf Deutsche. Also auch so Lynchmord. Ja. Also das ist der relativ unangenehm gewesen für die.
Mhm.
Plötzlich. Eben, das Lustige ist, dass die vor diesen Modelleinwanderer gewesen sind. Also die haben einen mega guten Ruf gehabt in den USA. Im Gegensatz zu anderen Einwanderern. Wahrscheinlich besoffene Iren und so und faule Griechen. die rechtschaffenen Deutschen, die haben einen guten Ruf gehabt. Nein, blöde Klischees.
Die fleissigen.
Genau. Kriegerisch hat es auch nach dieser Kriegserklärung kaum Fortschritt gegeben. Das hat eben den Grund gehabt, dass die Amerikaner sich zuerst mal überhaupt nicht müssen vorbereiten auf den Krieg, bis sie wirklich können wirkungsvoll eintreten konnten. Die nächste grosse Bewegung, die da reinkommt, ist die Revolution in Russland. Also die hat ja schon angefangen im Frühjahr und dann im Herbst sind die Bolschewiki an die Macht gekommen. Mhm. Und die haben dann Geheimverträge, die vom Zar abgeschlossen wurden, sind offengelegt. Und er mit der Anton geschlossen hat. Man muss sich dir vorstellen, es hat jetzt so Geheimdiplomatie gegeben. Also das ist nie öffentlich kommuniziert worden, mit wem man jetzt genau was abmacht und Zeug und Sachen. Das war ein grosser Kritikpunkt von vielen Liberalen zu dieser Zeit. Und die haben die Geheimverträge offengelegt. Und die haben eine grosse Diskrepanz gezeigt zwischen Wilson seiner Friedensrhetorik und der Expansionsgelüste von seinen Verbündeten. Also eben, die Franzosen zum Beispiel, die haben halt unbedingt Elsass-Lothringen zurück haben, am liebsten die Grenze gerade beim Rhein festsetzen. Die Italiener, die dort auch Teil von der Entente waren, die wollten gegen Norden expandieren. Und die Engländer haben vor allem auf Kolonien von der Deutschen Anspruch erhoben. Der Machtwechsel in Russland, wieso ich den jetzt der Amerika-Folge überhaupt erwähnen ist, der Grund dafür ist, dass es relativ wichtig war im ganzen Machtgefüge zu dieser Zeit. Das hat schnell mal zu einem Waffenstillstand an der Ostfront geführt zwischen Deutschland und Russland. Und die haben davon Friedensverhandlungen machen. Das hat den Wilson auch unter Zugzwang gebracht. Er ist aber dabei gescheitert, Frankreich und Italien auf liberale Kriegsziele zu verpflichten. Das wäre der Verzicht auf die Expansionspläne. Und er ist ja selber in die Offensive gegangen. Es ist dort auch viel zusammengekommen. Er hat dort eigentlich die Chance gesehen, dass durch Friedensverhandlungen im Osten, dass man vielleicht gerade die grossen Friedensverhandlungen machen könnte. Und das ist eben gescheitert am Widerstand innerhalb von der Entente. Gleichzeitig ist es natürlich nicht in seinem Interesse gewesen, dass die Deutschen jetzt an der Ostfront Ruhe bekommen. Mhm. Und dann können sie natürlich ihren militärischen Fokus auf den Westen legen, wo die Amerikaner aktiv waren vor allem. Dann wären wir jetzt eigentlich am Ausgangspunkt dieser Sendung. Jetzt sind wir im Januar 1918. Genau am 8. Januar, dort hat der Präsident Wilson im Kongress von der USA sein 14-Punkte-Programm vorgestellt. Konkret ist der Plan eigentlich eine Neuordnung von der Welt nach dem Krieg. Die ersten 4 Punkte sind so ein bisschen allgemeine liberale Prinzipien gewesen, wie offene Diplomatie, Freiheit von den Meer, Abschaffung von wirtschaftlichen Schranken und allgemeine Abrüstung. Die Punkte 5 bis 13 sind territoriale Forderungen gewesen an die Mittelmächte. Es ist konkret darum gegangen, Russland zu räumen, Belgien zu räumen und alle besetzten Gebiete in Frankreich zu räumen. Gleichzeitig auch die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich und die Evakuierung von Rumänien, auch Serbien und Montenegro, genau. So, der wichtigste Punkt von diesem 14-Punkte-Programm ist der Punkt 14. Dort hat Wilson die Schaffung von einem Völkerbund gefordert, soll der Garant werden für Frieden und territoriale Integrität. Für diesen Punkt ist die Rede wahrscheinlich am berühmtesten. Wie man vielleicht weiss, oder wie viele wahrscheinlich wissen, ist der Völkerbund nach dem Krieg tatsächlich geschaffen worden und gilt so ein bisschen als Vorläuferorganisation von der heutigen UNO. Die Idee ist nicht von Wilson, aber er ist wahrscheinlich der, der die Macht hatte und auch den Willen, sie konkret umzusetzen nach dem Krieg. Also kann man ihn schon ein bisschen als Vater von der UNO bezeichnen. Der Wilson hat mit dieser Rede oder mit seinem Programm mehrere Ziele verfolgt. Er hat zum einen wollen Russland davon abhalten, einen Separatfrieden mit Deutschland zu schliessen. Das Ziel hat er verfehlt. Die Russen haben im März einen Friedensvertrag unterzeichnet mit dem Deutschen Reich. Aber das zweite wichtigste Ziel war, innerhalb der Entente Tatsachen zu schaffen. Also, sie quasi auf seinen Kurs zu zwingen mit diesen Vorstellungen. Auch das war schwierig. Eben, wie schon erwähnt, Italien und Frankreich haben um ihre Expansionspläne gefürchtet und die Briten mit dem Gedanken an die Freiheit der Meer wenig können anfangen. Da sie halt Seemacht Nummer 1 sind und oft das Mittel auch eingesetzt haben von der Seeblockade in kriegerischen Auseinandersetzungen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Europäer innerhalb von der Entente, die haben eigentlich wollen, nach dem Krieg die Sache so regeln, wie man das vorher immer gemacht hat. Man setzt sich an einen grossen Tisch und tut ein bisschen verteilen. Also da geht es Schacher los und tut dann Grenzen neu ziehen. Der Wilson hat dort aber andere Vorstellungen gehabt. Er hat wirklich wollen, eine stabile Ordnung etablieren, die dann nicht beim nächsten Krieg wieder neu aufgerissen wird. Und ein wichtiger Punkt war immer das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also er hat nicht wollen, dass Grenzen willkürlich gezogen werden, ohne dass man zum Beispiel auch ethnische Faktoren berücksichtigen, oder? Und dass die Leute, die betroffen sind von diesen neuen Grenzen, auch etwas dazu zu sagen haben.
Ja, ich meine, die ganzen europäischen Staaten, die sind ja auch völlig durchtränkt gewesen, so von der Idee Siegfrieden. Also das ist ja
genau.
Auch noch das Deutsche Reich hat ja vom Siegfrieden geredet, bis es tatsächlich vorbei gewesen ist. Ja. Aber Frankreich hat ja das auch wollen.
Die Franzosen hatten halt starke Revanche-Lust gehabt, nach 1871. Und die Franzosen haben auch immer wieder gefürchtet, dass die Deutschen wieder werden angreifen und wieder und wieder und wieder. Und darum haben sie eigentlich auch den Rhein-Wellen als so natürlichen Schutzwall haben zwischen diesen beiden Ländern. Mhm. Und die Grenze halt wirklich weit die Osten rein versetzen.
Ja, das ist eben, das ist Amerika sicher auch mit einer kleineren, vielleicht auch objektiveren Sicht an das Ganze nennen, oder? Also mit diesen Vorschlägen. Mhm. Oder ein bisschen unbelasteter.
Mhm. Die Rede vom Januar 17, die ist im ersten Moment ohne Wirkung verpufft. Im Frühling 18 hat es noch eine neue deutsche Offensive gegeben an der Westfront, die relativ erfolgreich war und die Westalliierten beunruhigt hat. Noch im Sommer 1918 ist man davon ausgegangen, dass der Krieg sich weit ins 1919 wieder reinziehen wird. Aber gleich war klar, dass im Herbst noch der Krieg wird beendet sein. Die Deutschen haben immer mehr gemerkt, dass sie da nicht mehr durchkommen. Also, das ist auch so etwas, wo man sich schwer vorstellen kann. Also, da muss wirklich Panik ausgebrochen sein, also so dort im Oktober 1918, wo man da wirklich mal die Realität anerkannt hat, dass das eigentlich nichts mehr wird mit dem Sieg in dem Ersten Weltkrieg. Der deutsche Reichskanzler Graf Hertling, der hat vom Kaiser gefordert, dass er den Wilson dazu soll bewegen, einen Frieden auf der Grundlage von diesen 14 Punkten zu schaffen. Also, das ist schon spannend, dass das von den Deutschen wieder so ins Spiel gebracht worden ist, obwohl sie natürlich auch negativ von diesen 14 Punkten betroffen sind. Aber die Lage war so aussichtslos vom Reich, dass sie das Gefühl hatten, das ist wahrscheinlich noch die beste Lösung von allen möglichen Lösungen. Oder wenn die Briten und die Franzosen davon Friedensbedingungen diktieren, dann war der Deutsche klar gewesen, dass das dann nicht so gut rauskommt, wie wenn das der Amerikaner Wilson macht. Der Wilson hat aber nicht daran gedacht, mit der alten Führung im Reich einen Frieden zu schliessen. Er hat sich dort schon länger festgelegt gehabt, dass Deutschland, also dass die Führung muss weg, der Kaiser muss weg. Er hat, wie man heute so schön sagt, Regime Change wollen. Die Deutschen haben auf das auch reagiert. Es ist ein neuer Reichskanzler gekommen, ein liberaler Aristokrat namens Max von Baden, den kennt man vielleicht auch noch. Und es ist eine neue Regierung gebildet worden mit Beteiligung von den Sozialdemokraten. Das war auch ein tiefer Einschnitt im Deutschen Reich. Die sind vorher parlamentarisch relativ stark gewesen, aber halt einflusslos. Und eine Regierungsbeteiligung im wilhelminischen Zeitalter war eigentlich völlig utopisch gewesen. Die Regierungsbildung auch Anfang Oktober 18 ist so als Signal Richtung USA gedeutet worden. Noch am gleichen Tag hat die neue Regierung den Amerikanern mitteilt, dass man die 14 Punkte akzeptieren. Und auch die Alliierten haben schliesslich den zugestimmt. Das hat ihm Wilson ermöglicht, doch noch seinen ursprünglichen Plan einigermaßen umzusetzen. Und am 11. November ist der Waffenstillstand in Kraft getreten und der Erste Weltkrieg ist eigentlich beendet gewesen. Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, in den USA ist natürlich weiterhin gewählt worden, trotz Krieg und so. Also der Wilson ist 1916 wiedergewählt worden. Dann im 18. gerade in dieser Zeit, wo um den Waffenstillstand herum, also ein paar Tage vor denen, haben Kongresswahlen stattgefunden. Und der Wilson hat dort den Fehler gemacht, dass er die Wahl öffentlich zur Abstimmung über seinen außenpolitischen Kurs gemacht hat und den eingeschaut hat. Also die Demokraten haben die Mehrheit in beiden Häusern verloren und die Republikaner haben das sagen, was der Präsident natürlich auch gegen außen extrem geschwächt hat.
So einer lame Duck geworden.
Ja, er hat halt
keine Mehrheit gehabt.
Er war halt nicht in der Lage gewesen, etwas zu verhandeln und davon auszugehen, dass er das in der Heimat eine Mehrheit findet. Oder? Mhm. Genau, jetzt kommt auch noch ein lustiger Punkt. Es sind Diskussionen aufgekommen, ob der Präsident überhaupt an diesen Friedensverhandlungen in Europa teilnehmen darf. Man muss sich mal vorstellen, dass bis 1918 hat noch nie ein amerikanischer Präsident das Land in offizieller Mission verlassen. Also er war der Erste, der offiziell ins Ausland gegangen ist. Sehr schwer vorstellbar heutzutage. Die Briten und Franzosen sind auch nicht sehr erpicht darauf gewesen, dass der Wilson da dabei ist. Er hat so einen komischen Ruf gehabt, so ein bisschen als Plauderei und er hat immer sehr viel Pathos gehabt in seinen Reden, religiöse Bezüge und so, oder mit seinen liberalen Ansichten ist er nicht so wohlgelitten gewesen auf der anderen Seite, obwohl man natürlich gewusst hat, dass man abhängig ist auch von ihm. Er hat auch nicht daran gedacht, sich den grossen Auftritt zu nehmen und hat am 4. Dezember das Schiff betreten, das ihn nach Europa gebracht hat. Die Verhandlungen um den Frieden, die haben sich bis zum Juni 1919 hingezogen. Der Wilson ist nur kurz im Februar, März zurückgegangen und sonst war er die ganze Zeit eigentlich in Europa gewesen. Es hat keinen Präsident vor oder nach ihm gegeben, der länger außerhalb vom Land war. Im Zentrum für den Wilson ist die Schaffung von dem Völkerbund gestanden. Und er hat aber auch dafür Sorge, dass Deutschland wirklich Kriegsschäden muss zahlen. Also er hat dort schon die Befürchtung gehabt, dass die Franzosen und die Briten könnten überborden und Deutschland mit zu krassen Bedingungen zum Frieden zu zwingen. Was dann wieder bei den Deutschen natürlich Revanche gelöst würde hervorrufen. Das hat er eigentlich schon ein bisschen vorausgesehen. Er hat einen gerechten Frieden wollen, was auch immer das heisst. Er hat geglaubt, so könnte man die europäischen Politiker zur Einsicht bringen und eine dauerhafte Stabilisierung von dem Kontinent irgendwie zu erreichen. Wie schon vielfach Vorteile sind die Ansichten schwierig gewesen, den Briten und Franzosen beizubringen. Oder? Die haben rhetorisch im Inland immer wieder gesagt, ja, die deutschen Werte müssen blüten nach dem Krieg und so. Und die Rache gelöst in der Bevölkerung, aber auch in der politischen Elite sind entsprechend gross gewesen. Was auch noch spannend ist, dass der Wilson eben ist auf Europa gekommen und ist ein bisschen durch den Kontinent gedauert, unter anderem London, Paris. Und er ist dort begeistert empfangen worden. Es gibt Bilder von dem, die Massen, die ihm zujubeln und so. Also es ist eigentlich wie heute, wenn der Trump auf Davos kommt, dann jubelt ihm auch die Massen zu.
Grosse Heilsbringer.
Genau. Die Friedenskonferenz, die hat offiziell am 18. Januar 1919 in Paris angefangen. Beobachter sagen, das war eine Konferenz, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Es hat über 10'000 Teilnehmer gegeben. Kleine Notiz am Rand, der junge Ho Chi Minh war auch dort und wollte den Präsident Wilson treffen, was leider nicht geklappt hat. Aber er hatte später noch eine andere interessante Beziehung zu USA. Ja, es hat irgendwie 60 Ausschüsse gegeben, eine Vollversammlung mit 1000 Mitgliedern. Die Vollversammlung ist dann präsidiert worden vom französischen Premierminister Georges Clemenceau. Der Wilson hat eben, wie bereits schon mehrfach erwähnt, eine neue Ordnung wollen schaffen. Es hat aber ein grosses Problem gegeben bei diesen Verhandlungen. Die Verlierer durften nicht teilnehmen. Also denen ist dann halt das fertige Ergebnis präsentiert worden. Und so hat man halt schon von Anfang an ein kleines Legitimationsproblem gehabt, gerade wenn man eine dauerhafte Stabilisierung erreichen wollte. Da müssen wir ja eigentlich auch mit allen reden. Und das hat man dort bewusst nicht gemacht. Also das wäre unmöglich durchzusetzen gewesen bei den anderen Kriegsgewinnern. Die Verhandlungen sind also auch schon zäh und schwierig gewesen. Es hat also auch kleinere Runden gegeben, der Rat der 10, wo die Regierungschefs und die Außenminister von USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan gesessen sind. Das war eigentlich so das wichtigste Gremium, das so ein bisschen Details beraten hat und mit denen vor die Vollversammlung gegangen ist. Und schon mal bis weit in Februar rein haben die nochmal die Satzung von dem Völkerbund besprochen, also nichts anderes. Dann hat der Wilson eben aus seinen politischen Gründen kurze Themen zurück müssen. Und dann hat es noch einen Anschlag auf den Georges Clemenceau. Ein Anarchist hat auf ihn geschossen. Er hat knapp überlebt. Aber die Verhandlungen musste weiter führen mit einer Kugel in der Brust.
Der Wilson war hart im Nähen gewesen,
ja. Ja, genau. Er war schon 77 gewesen, das muss man auch sagen. Also, ja. Der Wilson ist zurückgekommen. Die wesentlichen Fragen waren immer noch nicht klar gewesen. Im März sind wir jetzt. Die Deutschen haben immer noch gehofft, dass sie teilnehmen können. Also sie haben gehofft, dass der Wilson sich stark macht für sie. Sie haben dort gerade die erste demokratische Regierung gebildet, also in der Weimarer Republik. Aber die Siegermächte haben die Deutschen nicht am Tisch haben. Der Wilson hat sich immer noch vorrangig um den Völkerbund gekümmert. Er hat einen Vorschlag erarbeitet, wo der wichtigste Punkt war, ist die Anerkennung von der territorialen Integrität der Mitgliedsländer. Also eben, dass Grenzen nicht mehr einfach so neu gezogen werden können. Es hat jetzt so einen Mechanismus drin gehabt. Also die Generalversammlung hat von dem Völkerbund können mit einer Dreiviertelmehrheit Grenzen verschieben, vorbehaltlich von der Zustimmung von der betroffenen Bevölkerung. Das ist so ein technokratischer Ansatz, oder? Ja, in der Realität wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hat. Aber so hat der Wilson gemeint, man könne militärische Auseinandersetzungen um Territorien verhindern. Im April ist der Völkerbund Tatsache geworden. Als Sitz von der Organisation ist Genf bestimmt worden. Und es war wahrscheinlich der grösste Triumph von Wilson in seiner politischen Karriere, also der Völkerbund eigentlich zur Realität gemacht hat.
Das heisst ja auch heute noch Palais Wilson, oder?
In Genf?
Der UNO-Sitz in Genf, ja.
Ja, aber mit der Gründung des Völkerbundes sind die Friedensverhandlungen natürlich auch nicht vorbei gewesen. Frankreich hat immer noch darauf beharrt, den Rhein als Grenze zu Deutschland durchzusetzen. Sie haben eben nicht geglaubt, dass die Aggression aus Deutschland werden aufhören und haben dann natürlich Schutzwallwellen zwischen den Ländern. Der Wilson war jetzt strikt dagegen gewesen. Er hat auf die Selbstbestimmung der Pfälzer und der Saarländer gepocht. Er hat im April sogar die Mitte-Rot-Konferenz zu verlassen. Und zum Franzosen zum Eindenken zu zwingen. Man hat sich dann auf ein spezielles Modell geeinigt, schlussendlich, dass Deutschland muss Teil an Belgien abtreten und Teile vom Saarland an Frankreich. Das schönste Saarland ist unter Verwaltung vom Völkerbund gestellt worden und nach 15 Jahren hat es eine Abstimmung stattfinden, also Volksabstimmung im Saarland, zu welchem Staat sie dann gehören. Das ganze Rheinland ist entmilitarisiert worden und links vom Rhein für 15 Jahre von alliierten Truppen besetzt worden. Das hat in der jungen Weimarer Republik noch erhebliche Auswirkungen gehabt, wo wir dann vielleicht in einer anderen Sendung nochmal drauf zurückkommen. Ein ganz wichtiger Punkt waren die Reparationszahlungen. Frankreich und Großbritannien haben Deutschland extrem für alles zahlen, ohne Rücksicht auf Verlust. Die Amerikaner haben aber wollen, dass Deutschland sich trotz den Schulden weiterentwickeln kann. Also sie haben nicht wollen, dass sie erdrückt werden von dieser Schuldenlast. Und das Argument war, ja, schließlich ist jetzt so eine Demokratie am Werk, die man eigentlich quasi muss unterstützen muss. Also die Forderungen waren wirklich exorbitant. Frankreich hat 220 Milliarden Dollar gefordert. Das ist in dieser Zeit eine unvorstellbare Summe. Also das ist ja heute noch eine unvorstellbare Summe eigentlich. Mhm. Die Briten wenigstens um 150 Milliarden.
Okay. Bescheiden.
Ja. Man hat sich dann schlussendlich nicht können auf eine Summe einigen und hat vereinbart, dass man eine Reparationskommission einsetzt, die bis Mitte 1921 eine konkrete Summe soll bestimmen soll. Und dabei auch die Zahlungsfähigkeit von Deutschland berücksichtigt. Also man hat die Entwicklung von dieser jungen Deutschen Republik wollen abwarten. Am 7. Mai ist der Deutsche der Entwurf von dem Friedensvertrag vorgelegt worden. Der französische Premier Clemenceau soll gesagt haben, die Stunde der Abrechnung ist da. Also eine freundliche Begrüßung. Lustigerweise sind es noch der Briten gewesen, wo die Deutschen in einigen Punkten noch entgegenkommen wollten. Also die Deutschen sind natürlich nicht glücklich gewesen über die Regelungen. Und dann ist es so spannenderweise der Wilson gewesen, der das abgelehnt hat. Und man erklärt sich das eigentlich im Nachhinein so damit, dass er das ganze Paket, Vertragspaket, wo der Völkerbund teil war, nicht mehr aufschnüren wollte, um den Völkerbund nicht noch einmal in Frage zu stellen. Also man geht zurück davon aus, dass er sich da ein Denkmal setzen mit dem Völkerbund. Und in dem Moment, wo der Vertrag dann mal ausgehandelt war, ist zwischen den Siegermächten, der nicht noch einmal neu verhandeln. Gleich finde ich, es ist so ein irritierender Sinneswandel. Er hat plötzlich auch eben argumentiert, eigentlich wie Franzosen und Briten, und hat gesagt, die Deutschen müssen lernen, was für Folgen ein Aggressionskrieg haben und so. Also das Argument, dass wir die Deutschen jetzt nicht selber drücken, trotz der auch in dem Vertrag festgeschriebenen Kriegsschuld, was ja eigentlich auch historisch nicht ganz unbestritten ist, oder so eindeutig ist das eigentlich nicht, die Kriegsschuld, hat er den gleichen halt den Deutschen die alleinige Schuld gegeben. Deutschland hat ein Ultimatum bekommen, Zustimmung zum Vertrag oder Wiederaufnahme vom Krieg. Das ist eine schöne Auswahlmöglichkeit. Die Deutschen haben halt zugestimmt, sie haben keine andere Wahl gehabt. Also das Land ist halt...
Also die sind ja eh schon völlig demobilisiert gewesen.
Ja, und völlig in der Wehre halt von der Revolutionsgründung und so. Es hat dort auch revolutionäre Vorfälle natürlich auch immer noch gegeben und so. Und also sie wären überhaupt nicht in der Lage gewesen, irgendwie einen Krieg wieder aufzunehmen. Also es wäre wieder so... Wie du vorhin schon gesagt hast, mit einem totalen Untergang eingehen oder so. Aber das hätte halt die neue demokratische Regierung dann nicht wollen. Am 28. Juni 1919 ist der Vertrag im Schloss Versailles unterschrieben worden. Der berühmte Vertrag von Versailles, der in der späteren Geschichte noch eine grosse Rolle wird spielen. Aber das kommt in 50 Jahren, wenn wir den Zweiten Weltkrieg durchnehmen, liebe Hörer. Gut, der Wilson ist zurück in die USA gereist. Er hat die Tatsache, dass niemand so wirklich zufrieden ist mit dem Vertrag, als gutes Zeichen gewertet und hat gesagt, das sei, er spreche dafür, dass es ein gerechter Frieden sei. Die Rolle von Wilson ist unmittelbar nach dem Bekanntwerden von dem Friedensvertrag sehr kritisch geworden. Man hat ihm vorgeworfen, dass er seine eigenen Ideale verraten hat, eben mit dieser Härtehaltung gegenüber den Deutschen. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes, wie spricht man das aus, weißt du das?
Keynes, glaube
ich. Keynes, der hat für Briten an diesen Verhandlungen teilgenommen. Und der hat gesagt, dass eben die Reparationen, die zwar noch nicht konkret bestimmt worden sind, aber man ist schon davon ausgegangen, dass die exorbitant werden, viel zu hoch sägen und so. Und er hat immer auch vorgeworfen, dass Wilson nur um den Völkerbund gegangen sei. Und der hat halt mit ökonomischen und territorialen Konzessionen erreicht. Aber wo eigentlich nicht mit seinem 14-Punkte-Programm vereinbar sägen. Was man vielleicht kann sagen, aus heutiger Perspektive, die 100 Jahre Frieden, die Wilson nicht arbeiten wollte mit dieser Nachkriegsordnung, die hat es dann nicht gegeben, auf jeden Fall. Die Geschichte ist noch nicht ganz fertig. Der Wilson hat dann müssen in die Heimat zurückgehen, in seinen Landsleuten einen Vertrag schmackhaft zu machen. Das war nicht ganz ein einfaches Vorhaben. Das Problem war, der Völkerbund, also die USA, mussten noch müssen beitreten zu dem Völkerbund. Das war relativ unpopulär. Man hat so mit dem George Washington gehalten, der die Ansicht war, dass die USA keine dauerhaften Bündnisse schliessen sollen. Und das ist halt noch so verstanden worden wie ein Bündnis, der Völkerbund, oder mit diesen Mitgliedsländern. Der Wilson hat probiert halt klar zu machen, dass das eine neue Organisationsform sei, aber kein Bündnis. Aber er hat auch das Problem noch gehabt mit den Kongressmehrheiten, die auf der Seite der Republikaner waren. Und die haben starke Vorbehalte gegen den Völkerbund. Am 19. November war es so, dass der Senat den Friedensvertrag abgelehnt hat und damit auch den Beitritt zum Völkerbund. Der Wilson war zu dieser Zeit gesundheitlich stark angeschlagen. Er hat im Oktober einen schweren Schlaganfall erlitten und hat sich über ein halbes Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Es ist sogar diskutiert worden, ob man ihn vom Amt entbinden müsse, weil er nicht mehr in der Lage sei, das auszuführen. Am 19. März hat eine weitere Abstimmung stattgefunden im Kongress, das mal nur über die Ratifizierung vom Völkerbund. Er hat eine Mehrheit gefunden, aber er hat eine Zweidrittelmehrheit gebraucht im Senat. Und die hat er nicht erreicht. 7 Stimmen haben ihm gefehlt. Und auch der Friedensvertrag ist zurück ans Weiße Haus zur Bearbeitung geschickt worden. Damit ist es eigentlich vorbei gewesen. Also einerseits mit dem Völkerbund, aber auch mit dem Friedensvertrag. Es hat so ein bisschen zu der absurden Situation geführt, dass Deutschland und die USA bis 1921 noch formal im Krieg waren miteinander, weil sie dann müssen separat einen Friedensvertrag aushandeln, der eben 1921 unterschrieben worden ist. Für die europäische Sicherheitsarchitektur hat die Ablehnung eine relativ schwerwiegende Konsequenz gehabt, weil Teil des Versailles-Vertrags war ein Beistandspakt zwischen den USA und Frankreich. Das war so eine Bedingung von den Franzosen, oder? Also quasi als Sicherheit gegenüber den Deutschen. Dass auch dort amerikanische Truppen stationiert werden im Rheinland, aber das ist dann hinfällig geworden durch die Ablehnung und 1923 haben die letzten amerikanischen Truppen das Rheinland verloren. Der Wilson war gesundheitlich immer noch sehr angeschlagen. Er hat 1920 noch einmal mit einer weiteren Kandidatur für das Präsidentenamt geliebäugelt. Muss vielleicht auch sagen, dass es dort noch keine Amtszeitbeschränkung gibt. Also heute ist es so, dass ein amerikanischer Präsident nur zweimal gewählt werden kann. Das hat es dort noch nicht gegeben. Es gibt es erst seit 1951. Aber es ist eigentlich eine gute Tradition gewesen, seit George Washington, dass man nach zwei Amtszeiten aufhört. Es gibt nur den Franklin D. Roosevelt, der mehr gemacht hat als acht Jahre. Das war der Kriegspräsident im Zweiten Weltkrieg. Er hat den Rückhalt in seiner Partei verloren und hat auch die interne Nomination für die Kandidatur verloren. Er hat sich ein bisschen zurückgezogen, eben gesundheitliche Probleme gehabt, hat aber immer wieder davon geredet, dass er zurückgekommen ist ins Präsidentenamt oder generell ein politisches Comeback gegeben, aber er ist schliesslich 1924 an Herzversagen gestorben. Das wäre eigentlich so der Mr. Wilson gewesen. In der öffentlichen Wahrnehmung bleibt vor allem eben sein Bemühen um den Völkerbund, wo ironischerweise oder tragischerweise vielleicht sein eigenes Land den Beitritt nicht wollte. Aber er gilt immer noch als Vater dafür und er hat für die Bemühungen 1919 sogar den Friedensnobelpreis bekommen.
Mhm. Wie ist das eigentlich weitergegangen mit Beziehung USA-Völkerbund? Die sind eigentlich nie im Völkerbund gewesen. Also nein. Ist das der erste ein UNO-Beitritt mal geworden?
Genau. Also in der heutigen Wahrnehmung sagt man so ein bisschen, dass der Erste Weltkrieg so ein bisschen das erste Auftreten grössere war von den USA auf der weltpolitischen Bühne. Aber nach der Ablehnung von dem Völkerbundsbeitritt haben sie sich dann wieder ein bisschen zurückgezogen. Also aus den europäischen Angelegenheiten. Und der Erste oder Zweite Weltkrieg haben sie sich quasi als auch in Europa als Supermacht etabliert. Eben auch gerade mit der UNO, die auch heute ihren Sitz in New York hat, oder?
Mhm.
Also nach dem Zweiten Weltkrieg war die Diskussion eine andere gewesen mit diesen supranationalen Organisationen in den USA. Die USA haben dann auch natürlich gemerkt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie halt auch die militärische Supermacht sind. Das sind sie dort halt gewesen, im Unterschied zum Ersten Weltkrieg, wo sie noch relativ unerfahren waren bei so Aktionen. Ich habe eine Biografie gelesen über den Mr. Wilson. Ich habe einen Zugang gewählt ein bisschen zu dem Thema, wo er doch eine relativ spannende Figur ist. Eben in seiner Rede war er immer sehr pathetisch gewesen, also eine gewisse religiöse Überhöhung und auch sehr idealistisch kommt er über. Gleichzeitig wirkt er in den Aktionen halt auch extrem pragmatisch, oder? Sobald die wirtschaftlichen Interessen von den Amerikanern berührt worden sind, hat er interveniert und ist eigentlich erst tätig geworden. Er hat halt das Gefühl gehabt, wir können die USA aus dem Krieg raushalten und das hat schlussendlich nicht geklappt. Das kann man auch als Scheitern sehen. Ich finde es noch schwierig, das abschließend zu bewerten. Ich weiss nicht, eben ein wichtiger Bestandteil finde ich von seiner Geschichte ist der Versailler Vertrag, wo halt er dort den 14-Punkte-Plan, wo der Grundlage war eigentlich für den Friedensvertrag, eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Und im Nachhinein ist ja das so quasi der Grund für den Zweiten Weltkrieg oder für das Erstarken der Nationalsozialisten in Deutschland, also man muss sich wirklich mal einziehen, was in Deutschland passiert ist in den 1920er Jahren. Die sind völlig am Boden gewesen, die hatten Inflation, unglaublich. Und es hat doch eine extrem krasse Auswirkung auf die wirtschaftliche Prosperität von dem Land. Also sie hatten quasi keine Chance gehabt, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und durch das ist es dann halt auch politisch wahrscheinlich irgendwann mal so rausgekommen, wie es dann halt rausgekommen ist.
Aha.
Und da hat man ja doch einiges gelernt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie auch Pläne gegeben hat, auch aus den USA. Ich glaube, Morgenthau-Plan ist das. Deutschland völlig zu zerstören eigentlich, also eigentlich in die Steinzeit zurückzubomben.
Mhm.
Und da hat sich da aber gleich den Weg durchgesetzt, dass man mit dem Marshall-Plan Deutschland eigentlich tut aufbauen und demokratisieren, was sich auch bewährt hat schlussendlich. Oder?
Weißt du eigentlich, jetzt eben bei diesen ganzen Friedensbemühungen, dort hat man ja auch, aber es geht ja dort auch viel eben um die Reparationszahlungen und so weiter. Und eben gerade aus Sicht der USA ja auch eben um höhere Kriegsschulden, die ja eben Großbritannien, Frankreich bei den Amerikanern gehabt hat. Wie ist das eigentlich jetzt zwischen Amerika und Deutschland denn? Hat es dort dann auch Reparations- Ansprüche in dem Sinn? Oder?
Das weiss ich jetzt im Detail nicht, aber es ist stark davon ausgegangen, was das gegeben hat. Mhm. Aber in welchem Umfang weiss ich nicht.
Ja. Ich kann mir das ja noch gut eben erklären, dass man in dem Sinn so eine Art Vergleichsfrieden halt anstrebt, um eine Art ja auch eine Zahlungsfähigkeit noch beizubehalten, oder in all den europäischen Ländern auch, also jetzt aus Sicht Amerika.
Ja, das ist ja auch sein offiziell erklärtes Ziel gewesen, oder? Mhm. Darum ist es also schwer verständlich, so, dass er am Schluss den gleichen so die Härte gezeigt hat, oder? Mhm.
Oder ich habe auch mal gelesen, eben, dass schon nur der Kriegseintritt eigentlich aufgrund von Ängsten auch ein Faktor, also das auch ein Faktor gewesen sei, dass man eigentlich auch Angst gehabt hat, eben, dass eigentlich da die Entente-Mächte in dem Sinn gar nicht mehr im Stand sind, all die Schulden in dem Sinn zurückzuzahlen, wenn da Frankreich tatsächlich überrollt würde und in so einem Siegfrieden sich müsste beugen.
Ja, das hat immer eine Rolle gespielt, oder? Der Aspekt, das war ja genau das mit dieser Bankkrise, die es gegeben hat. Mhm. Also, auf der einen Seite hat man gutes Geld verdient mit diesen Krediten, aber mir ist halt immer, es war eine Gratwanderung, oder? Wenn es irgendwann kippt und die Staaten kaputt gehen, dann ist das Geld dann halt auch weg. Was dann wieder eine massive Auswirkung hat auf die Wirtschaft in den USA. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Deckel zu bei diesem Thema und kommen nach einer kleinen Pause zu einem ganz, ganz speziellen News ABC. Ja, Claudio, du hast dich ja in die Niederungen vom Luzerner Staatsarchiv begeben und hast uns etwas mitgebracht. Was hast du genau gemacht?
Genau. Ich bin dort Triengener Anzeiger lesen. Also vor allem Ausgaben von 1918, logischerweise. Muss man vielleicht auch noch kurz einordnen. Da wir ja beide eigentlich aus Triengen stammen, da ist das so ein bisschen naheliegend gewesen, mal in die Zeitungen reinzuschauen. Mhm. Und, aber der Sinn dahinter ist eigentlich, wir wollen ja da so ein bisschen auch so mit einer Presseschau so einen leichten Einblick geben in, sagen wir mal so, in die Gemütsstimmung von der lokalen Bevölkerung da. Wir werden das grossteils eigentlich auf Luzerner Zeitungen beschränken. Jetzt der Triengener Anzeiger bietet sich so weit an, dass das halt eine Landzeitung ist. Wir werden da sicher auch mal noch Sachen vielleicht aus dem Tagblatt, aus dem Luzerner oder aus dem Vaterland vielleicht auch mal noch bringen. Oder auch vielleicht noch aus anderen Landzeitungen. Triengen ist ja dort durch noch einigermaßen interessant, um das mal vorwegzunehmen, dass das ein bisschen ein freisinniges Nest war ist oder immer noch ist in dem eigentlich sehr konservativ-katholischen Kanton Luzern.
Mhm. Darum sind wir auch so offene Geister.
Genau.
Hey, was vielleicht noch wichtig ist, zu sagen, so der Blick in aktuelle Zeitungen von damals, der erlaubt halt so einen Blick darauf, was die Leute wirklich bewegt hat seinerzeit. Also, oder wie auch gewisse Ereignisse, die stattgefunden haben, dort wahrgenommen worden sind. Weil das Problem bei der Geschichte ist ja immer, dass man alles im Nachhinein anschaut und man hat immer den Ausgang von der Geschichte im Blick. Oder man kann den nicht ausblenden, nicht wirklich. Und wenn man halt so eine Zeitung liest von einem gewissen Datum im Jahr 1918, dann ist halt wirklich das der Stand der Dinge. Und es gibt keine Zukunft, die eine andere Bewertung zulässt.
Ja, da finden wir eben auch gerade so ein bisschen die Sicht auf eine Landzeitung oder wie eigentlich so Ereignisse auf dem Land wahrgenommen werden, eigentlich auch noch recht interessant. Da, wie wir ja jetzt eigentlich da schon mal so in der ganzen Diskussion 19. Jahrhundert und Revolutionen, die ja 1918 auch stattgefunden haben, wo wir dann im Verlauf des Jahres sowieso noch werden drauf kommen. Das sind eigentlich immer recht städtische Ereignisse gewesen, also in einem städtischen Raum. Und dort bleibt eigentlich so ein bisschen der Blick auf die Landbevölkerung mehrheitlich eigentlich ein bisschen auf der Strecke, kann man sagen. aber dann steigen wir doch einfach mal ein.
Ja, was hast du uns mitgebracht?
Nach einer minutenlanger Einführung und Erklärung.
Braucht es manchmal.
Ja. Geben wir jetzt hier mal ein paar Meldungen vom Triengradzeiger vom 4. Januar. Da haben wir ja jetzt mal den Januar anschauen wollen. Dann gehen wir jetzt das erste Mal auf eine Meldung von Sursi. Oder Sursee für alle Nicht-Luzerner Hörer. Ja, dort ist etwas ganz, ganz Übles passiert, nämlich ein gewaltsamer Tausch. Geht so folgendermaßen: In Sursee wurde aus einem Stalle ein fetter Springer entwendet und ein elendes Säulein hineingestellt. Man ist dem Verwechsler auf der Spur.
Aber was ist ein Springer?
Ein Springer ist ein Pferd.
Okay.
Wegen dem heisst auch
beim Schach
das Pferd Springer.
Okay.
Also man hat da nebst Krieg und Hungersnöte hat man da anscheinend doch noch einen Sinn für Humor gehabt. Also, ich weiß nicht, ob das so eine lokale Bauernfeder war oder so. Wo man mal irgendwie ein Ross geklaut hat und einfach mal in so irgendeinen Sauestall reingestellt hat.
Ein elendes Säulein.
Ja, das ist eigentlich abwertend. Also vielleicht hat er einfach eine kranke Sau reingestellt, keine Ahnung. Interessante Geschehen, die da in dem Sursi passiert sind. Dann vielleicht noch eine ganz kurze Meldung. In der Schweizer Munitionsindustrie für die Kriegsführenden sollen 80'000 Arbeitskräfte beschäftigt sein, meldet der Triengradzeiger. Das wird auch wieder mal ein Thema, ja, vielleicht sogar schon nächsten Monat, wer weiß es.
Wie immer weiss es.
Aber die Munitionsindustrie war ein grosses Thema bei der Schweiz im Ersten Weltkrieg.
80'000 sind auch noch viel für die damalige. Also.
Es sind sehr viele, ja. Ich habe gerade letztens gelesen, dass eigentlich in der ganzen Rüstungsindustrie während dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz also ein Drittel von der ganzen Wehrindustrie und Uhrenindustrie in der Rüstungsindustrie beschäftigt war. Also man hat dort, also ein bisschen ähnlich wie jetzt Amerika als neutraler Staat, hat man dort zwar nicht direkt mitgemischelt, aber tatkräftig mitverdient. Dann nochmal eine Meldung zur Berufswahl. Die Zeit der Berufswahl für viele der Schule entlassene Knaben gibt Anlass, Eltern und Vormünder auf den Metzgerberuf aufmerksam zu machen, der empfindlichen Mangel an Arbeitskräften leidet, weil die Zuwanderung fremder Berufstätigen fast ganz aufgehört hat. Es eignen sich allerdings nur gesunde, kräftige und geistig gut ausgerüstete Jünglinge.
Jünglinge. Ja, das ist sehr interessant. Also erstens mal, der Metzgerberuf hat auch heute ein Nachwuchsproblem. Also das ist noch gleich wie vor 100 Jahren. Und man beklagt sich da ein bisschen über die mangelnde Zuwanderung. Gehört ich da zwischen den Zielen?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen atypische Meldung. Das war eigentlich ihre Zeit, ja, 1917 ist eigentlich die Fremdenpolizei gegründet worden, aufgrund von grösseren Zuwanderungen. Wir wollten dort das Ganze steuern, respektive abwehren. Ja, finde ich eigentlich auch noch eine erstaunliche Meldung in diesem Kontext. Und dann ein bisschen Weltpolitik. Unter dem Titel «Noch kein Friedenswille». Die Westmächte wollen noch nicht in Friedensverhandlungen eintreten. Sie beharren auf ihren alten Kriegszielen. Die Zeiten werden sich auch hier ändern.
Prophetisch.
Noch so als Kommentar hinten nachher gemeldet.
Ja, das ist ja genau das, was wir vorhin besprochen haben. Die Zeit, wo Deutschland mit den Russen den Frieden verhandelt hat und die Amerikaner haben wollen, also eben die Westalliierten, Frankreich, England vor allem, auf die 14 Punkte festlegen, was sie dort noch abgelehnt haben.
Also man hört dort jetzt auch die immer wieder einmal erwähnte Deutschland-Freundlichkeit natürlich auch raus. Also ein bisschen im deutschsprachigen Schweizer Raum. Ja, das ist auch etwas, wo lange eine kleine Zerreissprobe war in der Schweiz. Die Kommandie, die natürlich eher Frankreich orientiert war und die Deutschschweiz, die eigentlich sehr, sehr Deutschland orientiert war. Eine gewisse Faszination natürlich auch gehabt, dem ganzen Preußentum gegenüber. Auch in Armeekreisen ist das natürlich auch ein grosses Thema gewesen, dass man dort dann eigentlich so ein bisschen an das Preußen geschaut hat. Und eben schimmert natürlich eben so ein bisschen die Siegeseuphorie, die eigentlich doch noch erstaunlich lange auch hingehalten hat. Wenn man ja denkt, also jetzt anfangs 1918, da ist man wirklich schon bei dreieinhalb schon im Krieg.
Dreieinhalb, ja.
Also es ist natürlich, zum einen kann man ja sehen, dass eigentlich in der Bevölkerung eigentlich der Frieden herbeigesehnt wird, aber dann gleich wieder eigentlich eben so ein bisschen die Siegersmentalität irgendwie immer wieder durchschimmert und eigentlich auch so das, ja, manchmal auch so ein bisschen Irrationalität dem Gegenüber irgendwie an den Tag legt.
Mhm.
So ist das. Das sind so die Meldungen aus Tringen.
Sehr schön.
Im Januar 1918.
Ja, da wären wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt, die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu unserer neuen Webseite, wo man kommentieren kann. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder mit einer normalen Folge, würde ich meinen, oder?
Genau, ja.
Und in einem Monat geht es weiter mit dem 1918-Special. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Auf Wiederhören. Welcome to 1918.